Wie ist es denn für dich? Also du, David Copperfield hat dich damals auf die Bühne geholt oder triffst du den wieder und bist jetzt praktisch sein Kollege?
Ja, es ist abgefahren. Ja, also es ist, ich glaube, es ist auch noch nicht angekommen bei mir. Ich meine, wir alle kennen die Situation im Kreißsaal. Oft wird den Papas die Nabelschnur gereicht und es gibt diesen Seiltrick. Man muss Zauberei ja manchmal auch spannend gestalten, deswegen würde ich Folgendes machen. Ich würde alle Karten gleich in den Mund nehmen. Ich würde mit der Zunge die Karte rausschmecken, die unterschrieben ist. Die schluck ich dann runter, falte die im Magen zweimal und wirke die wieder hoch.
Sagen wir mal, Köln würde gegen Düsseldorf in der Relegation der Bundesliga spielen. Für wen wärst du?
Oh, das ist so fies. Weil ich kann ja nur verlieren jetzt.
Ja, oder gewinnen. Bei der Hälfte gewinnst du.
Die Leute werden jetzt den Podcast abschalten. Es ist ja ein Podcast. Wir haben ja kurz Zeit, ne?
Ja, klar, erzähl.
Willst du die schlimmste Panne ever hören?
Ja, gerne.
Okay.
Begrüßt mit einem großen Applaus euren Moderator des heutigen Abends, Hartmut!
Dankeschön, Dankeschön. Ja, schön, dass ihr alle dabei seid. Ich finde es ein bisschen verstörend, dass sie hier liegen, aber ansonsten alles gut. Total merkwürdig, aber gut. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ich mache das heute hier aber nicht alleine, deswegen will ich erstmal denjenigen hier reinholen, für den wir hier sind. Und zwar begrüßt bitte mit mir mit einem großen Applaus Marc Weidel.
Vielen Dank. Dankeschön. Das ist doch überhaupt nicht merkwürdig im Kino. Hi, wie cool.
Was hast du denn alles dabei?
Ja, ich habe so ein bisschen was eingepackt. Ich meine, als Zauberer haben die Leute ja Erwartungshaltung. Ne? Guck mal, wie erwartungsvoll er hier liegt. mit seinem Eiskonfekt. Die zweite. Ja, zwei, das ist wichtig auch. Sind das nicht 20 Stück dann? Ist das ist doch egal. Komm, ja.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kennt Jeder. Und heute wird's magisch. Denn zum ersten Mal sind wir hier im Kino in Monheim vor Publikum. Und außerdem habe ich den größten Zauberer Deutschlands hier, Weltmeister, Marc Weidel. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Danke, sehr freundlich. Dankeschön. Hallo. 1,80 Meter groß nur. Ja. Also, gar nicht so groß, aber.
Ja, du bist Weltmeister.
Ja, es gibt eine Weltmeisterschaft für Nerds. Mhm. Und die habe ich 2018 in Korea gewonnen.
Du bist extra nach Korea geflogen?
Ja.
Bist
ja.
Du jetzt stinkreich? Weil wenn man Weltmeister ist, das bekommt man noch richtig viel Geld, oder nicht?
Ich fahre immer noch einen Skoda.
Ein Skoda?
Aber, also jetzt nicht, nee, ich bin nicht stinkreich. Ich würde aber trotzdem sagen, dass dass es mir gut geht. Ja, man muss sich jetzt, viele denken jetzt, zaubern, ne, davon kann man noch nicht leben, das ist ja keine gehaltvolle Kunst. Doch, also man kann schon sein Leben damit finanzieren, aber reich wäre deutlich übertrieben.
Aber du kannst doch aus 20-Euro-Scheinen 100-Euro-Scheine machen. Oder?
Richtig, deswegen sitze ich auch heute Abend hier.
Ohne Gage. Ja,
genau. Hier gibt's was zu trinken, das habe ich jetzt zu Hause nicht for free. Oder so.
Nee, aber bist du tatsächlich, also wenn du jetzt hinter der Bühne stehst und du weißt, jetzt geht's gleich los.
Ja.
Bist du noch nervös? Also hast du noch Anspannung oder bist du jetzt schon, du machst es ja auch schon echt lange, ne? Du bist ja schon, seitdem du klein bist, stehst du schon auf Bühnen, ne?
Seitdem ich 14 bin, ja, da hatte ich so meinen ersten großen Auftritt, jetzt bin ich 34, also ja, schon ein bisschen her, aber ich bin immer noch nervös. Das geht auch, glaube ich, nicht komplett weg. Man hat immer so ein bisschen funkende Anspannung, die man spürt, der Körper reagiert darauf, ne? Weil natürlich, man tritt ja jetzt nicht jeden Abend in den Kinosaal auf. Die Leute kommen mit Erwartungshaltung, man versucht immer, die zu erfüllen, die zu übertreffen, man versucht als Zauberer zu überraschen und man ist halt jeden Abend auch woanders. Ne? Ich war gestern Abend noch in Nähe Frankfurt, davor in Lippstadt, davor in Braunschweig und jeder Saal ist anders, jedes Bundesland ist anders, hat eine andere Mentalität und du wirst da immer so reingeworfen und dann musst du funktionieren. Und das ist halt, das sorgt für Anspannung.
Ist es für dich heute was anderes? Weil das heute nicht so dein klassisches Zaubern ist, sondern du praktisch zum Gast bist und vielleicht auch selber überrascht wirst?
Ja, schön. Schon. Ich weiß ja auch noch nicht.
Das fällt immer ab. Ich kann nicht zur Tür. Ich schraub einfach hier.
Schraub kurz dein Bart wieder an. Das sah so aus, als ob du hier gerade so. Heute.
Das wird mehrmals abfallen. Ich habe schon dreimal reingeschraubt.
Wie bei Toy Story, diese Kartoffel, wo die Körperteile immer so abfallen. Er hat kurz sein Kind wieder angeschraubt, dann ging es wieder. Ich weiß ja gar nicht, was heute auf mich zukommt. Also genauso wie ihr vielleicht jetzt nicht wisst, was der Abend bringen wird, weiß ich es genauso wenig. Ich habe einfach überlegt, ich mache hier und da mal einen Trick, aber was du mich jetzt fragen wirst, was wir alle für interessant empfinden, I don't know.
Dann zeig doch mal, hast du einen Trick?
Ja, einen Trick.
Ja, klar.
Sag mal einen Trick. Also, pass auf, vielleicht ich starte mal damit rein, weil das ist ein Kunststück, das habe ich gerne schon eine ziemlich lange Zeit lang gemacht. Ich habe eine kleine Tochter, die ist 4 Jahre alt und ich habe mit der so ein bisschen malen und schreiben geübt jetzt schon und wir haben was aufgemalt hier auf diese Kreidetafel. Okay. Ich will es jetzt noch nicht zeigen, weil das ist jetzt die große Vorhersage. Ich gucke mal hier so in die ersten Reihen. Hallo, die Dame hier in der zweiten Reihe vielleicht. Hi, wie ist dein Name? Franzi, super, merkt ihr den Namen? Franzi. Franzi, man könnte jetzt natürlich auch denken, dass du jetzt eingekauft bist, ne? Und du mir von Show zu Show folgst und wir immer das gleiche absprechen. Aber Hamad, du kannst auch, wenn du willst, wir können es mit Franzi machen oder sagst du, nee, komm, wir machen es mit wem anders. Nicht, das heißt.
Franzi.
Ja?
Hast du Marc schon mal getroffen?
War schon bei einer Show von ihm.
Oh! Oh, das wusste ich, dass er dich selbst.
Das lässt mich jetzt ziemlich.
Das war jetzt aber sehr einfach.
Franzi, du hättest jetzt echt lügen können.
Du musst deine Komparsen schon besser briefen.
Ja,
ja, ich habe 50 Euro bekommen.
Ja, ist schön. Okay, dann haben wir vielleicht wieder so jemanden aus, um das einfach.
Wer hat denn Marc vorher noch nie gesehen?
Okay, alle bis auf Franzi.
Alle bis auf Franzi. Komm, ich nehme den netten kleinen Jungen hier vorne.
Ja, okay. Hi, wie ist dein Name? Marco, okay. Marco, denk bitte mal an ein Tier. Okay? An irgendein Tier, das dir einfällt. Marco, es ist tendenziell so, dass wenn ich sagen würde, denk mal an ein Tier, dass die meisten von uns im Raum jetzt an einen Elefanten denken würden. Das ist aber keine Zauberei, das ist Statistik. Ja. Marco, ich will, dass du weißt, dass du an jedes Tier denken kannst. Du kannst Elefant sagen, aber auch jedes andere Tier. Gestern hat jemand Känguru gesagt oder schon mal Eichhörnchen oder Erdmännchen, aber ich wette, du hast längst ein Tier im Kopf, richtig? Okay. Marco, was ist das Tier, das dir im Kopf rumschwirrt?
Soll ich
sagen?
Fuchs.
Ja, kommen wir zum Kartentrick. Das ist ein super Kartentrick, den zeige ich echt gerne. Nein. Fuchs. Ich habe ein Tier vorher aufgemalt. Marco, Hamid, wir sind uns alle einig, oder wenn da jetzt ein gemalter Fuchs auf der Tafel ist, wäre das ein crazy Trick?
Das ist crazy.
Okay. Leute, ich kann daran nichts ändern. Es zeigt tatsächlich den von Marco freigenannten Fuchs. Da ist er. Kann man es
eindeutig ein Fuchs.
Ich bin jetzt kein Riesenzeichner. Deswegen ist es, glaube ich, auch die Laufbahn als Zauberer geworden. Aber man muss auch dazu sagen, dass ich übe ja auch Schreiben mit ihr, weißt du? Und deswegen haben wir das hier auch extra auf die Rückseite draufgeschrieben. Stets, Fuchs. Merkst du? Wunder, aber keine Reaktion. Okay, da kann man schon mal skeptisch werden, weil die Leute sich sagen, ja gut, vielleicht sagen die Leute immer Fuchs, ne? Erst Elefant, dann Fuchs. Könntest du ja nochmal einfach, ich mach den Fuchs mal kurz weg, dass er nicht mehr, ja, das ist bei so Kreide immer ein bisschen schwierig. Ich mach mal was Neues auf, vielleicht die Dame hier vorne im Geschreiften oder auch daneben. Hi, wie ist dein Name?
Michelle,
jetzt mal ganz ehrlich, könnte ich wissen, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit und an welchem Ort du geboren bist, ja oder nein?
Wahrscheinlich schon.
Also,
wenn du so fragst.
Ja oder nein?
Ja.
Nein.
Nein.
Nein, habe ich aufgeschrieben. Knaller. Ja. Keine Sorge, es wird noch schlechter heute Abend.
Meine Erwartung war hoch.
Ja, guck mal, jetzt noch ist Zeit, Erwartungen zu senken. Ne? Also.
Sind das die Tricks, die du bei der Weltmeisterschaft vorgeführt hast?
Nein.
Ich überlege gerade, mich zu bewerben.
Ja, nein, kannst du machen. Also der Trick, den ich damals bei der WM gezeigt habe, war ein Kunststück mit einem T-Shirt, wo sich mein ganzes T-Shirt färbt.
Mhm.
Und da erscheint dann eine riesige Spielkarte drauf.
Okay.
Und dann reiße ich eine Ecke von der Karte ab. Und dann reißt auf dem Shirt auch eine Ecke ab. Mhm. Und dann zünde ich die Karte in der Hand an mit dem Feuerzeug. Und mein T-Shirt fängt an zu rauchen, zu qualmen. Und ich war aber natürlich, also es ist ein hoher Präparationsaufwand, den du davor leisten musst. Und ich lasse noch meinen Schuh verschwinden. Und der taucht noch in der Box auf. Und da passiert so, also 10 Minuten Trick an Trick gereiht. Natürlich in Südkorea. Das heißt, ich habe das Ganze in Englisch gemacht und Koreanisch. Also ich habe extra Koreanisch dafür gelernt, um das machen zu können. Ayong Haseyo. Und dann hang, guck mal, mit Hande da. Das heißt, guten Abend, ich spreche leider kein Wort Koreanisch.
Aber hattest du da ein normales Publikum oder ist das nur so eine Jury?
Das sind nur Zauberer im Publikum.
Das ist noch schwieriger.
Das ist unglaublich undankbar. Ja. Also Zaubern vor Zauberern, das ist wie Strippen auf dem Gynäologenkongress. Also, das, ne, also was zeigst du denn? Sorry, ist zu früh für den Gag. Ich meine, was zeigst du denen, was sie noch nicht gesehen haben? Ja. Ne? Die wissen ja genau, welcher Handgriff kommt, wenn du das Kartenspiel so jetzt in der Hand hältst. Und es ist unglaublich schwer, die zu täuschen. Mir sind so ein paar Überraschungstreffer gelungen. Und man hat mich auch vorher vorgewarnt. Man meinte im Wettbewerb, schau dir die Konkurrenz nicht an, denn es macht dich nervös. Das war ein sehr guter Tipp. Ich hätte es nicht machen sollen. Weil vor mir war ein Typ, und das werde ich nicht vergessen, es war Korea und Asien, das sind ja krasse Leute. Also die sind ja in jeder Sportart einfach verdammt gut, im Zaubern eben auch. Und vor mir war jemand, der hat zum Opening 10 Tauben erscheinen lassen, dann sind diese Tauben durch den Raum geflogen und dann kamen die Tauben zurück, dann hat er die von weiße in rote Tauben gefärbt. Das habe ich noch nie gesehen. Was? Ja. Das war unfassbar. Das habe ich noch nie vorgesehen. Und dann zum Finale kamen seine Partner auf die Bühne, die haben ein Tuch hochgezogen und 2 lebendige Schafe sind erschienen. 2 Schafe. Und ich stand im Backstage und dachte mir so, und ich mach gleich einen Kartentrick.
Aber du hast gewonnen.
Toi, toi, toi. Ja, aber man muss auch dazu sagen, du trittst in verschiedenen Sparten an. Mhm. Okay, also ich mache ja Kartentricks und Kleinkunst und das ist natürlich nicht damit zu bewerten, jemand, der Schafe auf der Bühne erscheinen lässt. Deswegen gibt's wie im Boxen Leichtgewicht, Mittelgewicht, Schwergewicht. Und das Leichtgewicht definiert so ganz kleine Tricks mit einem Kronkorken oder ein Stück Kreide. Das sind so ganz kleine Requisiten, ne? die könntest du jetzt, die kann natürlich jetzt jemand da oben in der letzten Reihe gar nicht sehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie einen Trick mit einem Kronkorken mache, wo der Kronkorken sich in der Hand auflöst, dann ist das jetzt für die Leute da oben gar nicht so beeindruckend, weil die das ja gar nicht, ne? Entschuldigung, gar nicht groß nachempfinden können. Und dann gibst du das Mittelgewicht, das ist quasi meine Region, da tritt man vor 500 Leuten im Theater auf und dann gibt's nochmal die ganz Großen, die lassen LKWs erscheinen, Segelboote verschwinden und das ist halt dann vor 2.000, 3.000 Leuten auf so einer riesigen Bühne. Und genau, deswegen trete ich nicht gegen den Typ mit dem Schaf an.
Ja. Ich irgendwie das Gefühl, gleich rennt hier ein Schaf rein. So wie du das die ganze Zeit antiest. Ne?
Naja, ich stand halt echt da und hab mich gefragt, was machst du nach 2 Schafen? Dann machst du gar nichts. Höchstens 4 Schafe, aber alles andere ist halt wirklich, war sehr, sehr schwierig dort.
Warum hast du dich denn dafür entschieden, mehr auf Kleinkunst zu gehen und nicht auf diese ganz großen Illusionen?
Ich finde es viel charmanter und nahbarer, weil das halt wirklich die Leute, glaube ich, im Alltag abholt. Ich habe jetzt keine Glitzerkisten, ich habe keine, ich zersäge keine Frauen, so diese alten Hüte, die man kennt von irgendwo, sondern ich zauber halt, wie gesagt, mit einem Stück Kreide, mit einem Kronkorken, mit einem Kartenspiel, mit einer Flasche. Wir alle wissen, dass hier keine 20 Falltüren drin versteckt sind und Magnet und was weiß ich, Trickverschlüsse. Es ist halt es ist organisch, jeder hat es dabei. Ich leih mir einen Ring aus, der in einem Eisblock einfriert. Ich mache was mit ausgeliehenen Handys, also ich zauber ganz gern mit Dingen, die mich umgeben. Das macht es irgendwie persönlich. Und ich glaube, gerade in Korea war das auch mein Riesenvorteil, weil, wie gesagt, dieser Perfektionismus von allen, die waren alle Top-Zauberer. Keiner von denen hat gesprochen, die kamen nur raus und haben 10 Minuten gezaubert. Bam, 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 10 Minuten lang. Und ich war der Einzige, der rauskam und so, hi, Navind, ich habe 10 Minuten, dann läuft mein Parkticket ab. Wollt ihr kurz was sehen? Und mich guckten 2000 Zauberer an, so, was will der von uns? Und dann habe ich so einen Trick gemacht, ne, mit dem Shirt und so. Und das kam so überraschend, weil das eben so nahbar war und so interaktiv. Und eben nicht dieses, guck mal, wie geil ich bin. Guck mal, wie viele Karten und Tauben ich produzieren kann. Ich bin der Allergeilste. Es war halt einfach was anderes. Es war so ein netter Talk, ne, mit den Leuten. Und ich glaube, das hat es am Ende auch mitunter ausgemacht.
Deine Karriere hat ja früh angefangen. Ich habe ein Bild entdeckt, was das, glaube ich, ganz gut beschreibt.
Oh, jetzt hast du noch eine PowerPoint vorbereitet.
Ja, klar. Guck mal, man sieht ja den weltbesten Zauberer der Welt und ja. David Copperfield.
Und mich.
Achso, ja, okay. Du hast angefangen, weil David Copperfield dich mal auf die Bühne geholt hat als kleiner Junge. Das bist du nicht als kleiner Junge, aber du warst mal ein kleiner Junge und David Copperfield hat dich auf die Bühne geholt. Das war dein erster Berührungspunkt mit Zauberei, ne?
Ja, das stimmt. Das war unfassbar. Ich war 11 Jahre alt in der Oberhausen Arena und der
hat mich... So sahst du als Elfjähriger aus?
ja, stimmt. Also,
ich will dich nur vormachen, ich habe jetzt nicht zu jedem ein Bild. Ne?
Aber oh, wow, ja, ich habe gerade ein bisschen Angst, was kommt. Da war ich 14, Das war einer meiner ersten belegbaren Auftritte durch die Zeitung. Mhm. Ich finde auch, wenn ich mich komplett rasiere, sehe ich immer noch so aus.
Ja, krass, null verändert.
Ja, so ein bisschen wie der Brand-Zwieback-Junge, oder? Ich finde, gewisse Parallelen sind da. Ja, ich habe sehr früh angefangen und habe jeden Auftritt genutzt. Ich habe mir einfach zwei Wasserkästen zusammengeschoben, mich draufgestellt und gezaubert. Jede Gelegenheit. Copperfield, den wir gerade gesehen haben, hat mir dann Jahre später auch den Tipp gegeben, das, was er jedem rät, ist auftreten, auftreten, auftreten. Egal, wo du bist, egal, welche Branche du machst, einfach immer raus vor die Leute und machen. Weil dadurch lernst du halt, mit Situationen umzugehen, schlagfertig zu reagieren, deine Tricks auszubessern, dass du die in jeder Kulisse umringt von Kameras und Leuten machen kannst. Ich bin im Zirkus aufgetreten, hatte ich Leute hinter mir oder ich hatte Spiegel hinter mir. Habe ich direkt gesagt, okay, ihr werdet heute Abend eine andere Show sehen als die. Während die sagen, oh, wo kommt die Bowlingkugel her, werdet ihr sagen, ah, da kommt die her. Ja. Also das ist toll, so früh anzufangen, weil man ist einfach abgehärtet. Ne? Man ist auf jede Situation gefasst. Ich habe so viel gemacht. Ich war beim Supertalent. Ich habe mein Mikro ausgezaubert. Genau, beim Supertalent war ich. Ich hatte Auftritte in der JVA. Ich hatte, also als Auftretender, ich hatte einen Auftritt beim Bundespresseball, weißt du, vor Journalisten. Und also, wenn du all das gemacht hast schon und so früh damit startest, dann bist du irgendwann abgehärtet.
Wie ist es denn für dich? Also, du, David Copperfield hat dich damals auf die Bühne geholt und dann triffst du den wieder und bist jetzt praktisch sein Kollege.
Ja, es ist abgefahren. Ja, also, es ist, ich glaube, es ist auch noch nicht angekommen bei mir. Weil als wir in Vegas waren, einmal haben wir so eine Vox-Reportage gedreht. Vielleicht kennt ihr das Format noch, Auf und Davon. Ja, wo genau junge Künstler oder junge Leute ihr Glück im Ausland versuchen. Da bin ich nach Las Vegas ausgewandert. Und da habe ich ihn dann wieder getroffen. Und dann ein paar Jahre später, nachdem ich die Weltmeisterschaft gewonnen habe, habe ich ihn nochmal wieder getroffen. Und das war schon irgendwie komisch, dass David Copperfield sagt, ah ja, Marc, wir kennen uns doch, wir haben uns auch schon mal gesehen. Und ja, klar, David. Also ja, ich kann dir das gar nicht, dieses Gefühl ist schwer zu beschreiben. Es ist, man ist unfassbar dankbar und fühlt sich sehr geehrt, dass er einen wiedererkennt und das irgendwie auf dem Schirm hat, dass man schon mal da war. Und ja, er wollte auch meinen T-Shirt-Trick sehen. Ich habe ihm ein Video zugeschickt und er hat auch geantwortet per E-Mail. Und ich habe mir dann nachher von Quellen erklären lassen, dass es wirklich seine E-Mail-Adresse ist. Und bin ich so, dachte ich so, seine E-Mail-Adresse. Ein richtiger Fanboy-Moment.
Ja. Musst du eigentlich immer zaubern? Also hast du diesen Drang? Also ich denke mir auch so, keine Ahnung, wenn du in der Polizeikontrolle bist.
Ja.
Und die sagen, Fahrzeugschein, dann sagst du so, aber gucken Sie mal, was ich da habe.
Ihre Uhr. Ja. ich zauber super gerne, auch im Alltag. Ja, also du sprichst da ein sehr wahres Beispiel an.
Hast du es mal gemacht?
Ja, wirklich. Ja, doch, also es gab die Corona-Pandemie, wir können uns alle zurückerinnern, diese dunkle Epoche. Und ich war so lange nicht aufgetreten, dass ich irgendwann abends in eine Polizeikontrolle kam und mein erster Gedanke war, das ist mein Auftritt. Das ist jetzt meine Gelegenheit. So. Weil die Fragen nach den Papieren, das kennen wir ja. Ne?
Ja, genau.
Und es gibt so einen Trick in der Zauberkunst, da klappst du dein Portemonnaie auf und dann brennt das. Kannst du kaufen, brennt das Portemonnaie. Ja. Und ich dachte, das ist bestimmt die richtige Gelegenheit. Ne? Also haben die gesagt, guten Abend, Polizei Berlin, Ihre Papiere bitte. Und ich habe gesagt, du, sorry, bin völlig abgebrannt. Und dann hat's, ich fand es mega witzig. Und dann musste ich alle Idiotentests machen, die es gibt, wirklich. Ohne Spaß. Ich stand da auf der Sonnenallee, ich bin auf einem Bein darüber gehüpft. Ne? Ich habe bis 30 gezählt. Ich habe darauf gewartet, dass sie so eine Twisterscheibe auspacken. Rechtes Bein auf Rot.
Hast du deinen Führerschein wieder?
Ich habe, ja, und deren auch. Ja, nein, das ist alles gut gegangen. Aber da ist mir klar geworden, ich liebe Zaubern, aber es passt nicht in jede Situation. Ne? Also auch bei der Geburt der eigenen Tochter.
Was hast du da gezaubert? Was hast du gemacht?
Ich meine, wir alle kennen die Situation im Kreissaal. Oft wird den Papas die Nabelschnur gereicht. Und es gibt diesen Seiltrick. Ich habe drüber nachgedacht. Weil das Bild schon, Gott, das ist schon witzig, oder? Wenn da geht es halt hektisch zu. Herr Wolde, wollen Sie die Nabelschnur durchschneiden? Ja, klar. Oder vielleicht doch nicht. Ja. Weißt du? In meinem Kopf war es super lustig. Ja, nein, also das heißt, Zaubern ist nicht immer die beste Idee, auch wenn ich es einfach super gerne jederzeit mache.
Gerade so in der Jugendzeit, ne, wo du schon zaubern konntest.
Ja.
Wie oft hast du das angewendet, um Eindruck bei den Frauen zu machen?
Ich wusste schon, wie du mit der Stimmlage kamst, dass die Frage in die Richtung gehen würde. Und die ehrliche Antwort ist oft. Eigentlich jedes Wochenende.
Das ist doch dein Icebreaker gewesen jedes Mal, oder?
Von meinen Jungs immer vorgeschickt. Ne? Marc, mach du mal. Sprich die mal mit einem Kartentrick an. Mach mal. Und man denkt ja auch erstmal im naiven Denken, ja, man hat eine Fähigkeit, die ist cool, man kann Dinge erscheinen, verschwinden, schweben lassen. Erst dann fiel mir auf, als ich in der Disco dann Kartentricks gemacht habe, dass dann auch eine Frau meinte, und du hast den ganzen Abend ein Kartenspiel in der Hosentasche? Und ich so, ja. Aber das ist okay, ich bin der Freak hier. Weil ja, man hat natürlich auch immer ein bisschen was dabei, so Münzen, Kartenspiele oder einen Stift, um irgendwas machen zu können. Und ja.
Was aber war dein Spruch? Hast du mal gesagt, willst du mal einen Kartentrick sehen? Oder was hast du gesagt?
Das ist schon, muss ja auch sagen.
Du musst ja einleiten, weißt du?
Ja, stimmt. Das ist Gott, mir fallen jetzt ganz schlimme Sachen. Ja. Ich weiß nicht, wann genau das hier ausgestrahlt wird und so. Ich will jetzt auch nicht. Mein längster Trick dauert 9 Monate. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich glaube, das war halt so, es war eh laut in der Diskothek. Ne? Also meist hat man die dann, hey. Das ist alles, was ich jetzt sage, ist unglaublich peinlich. Ich glaube, es ging meist erstmal ins normale Gespräch, Smalltalk, so, na, wie geht's, bist du öfter hier und so, ne? Womit du alle abholst. Und dann kam irgendwann schon, ja, was machst du denn beruflich oder was sind deine Hobbys oder ne? Und dann ging schnell.
Dann hast du den Stapel rausgeholt.
Und dann habe ich gesagt, Bowlingkugel, bumm.
Du willst schon wieder einen Trick machen, ne? Ich merke das schon.
Nein, es ist einfach, du hast gerade gefragt, ob ich normal durch den Alltag laufen kann. Nein, kann ich eben nicht, weil das mache ich halt wirklich, wenn ich ein Parkticket ziehe, dann manipuliere ich das halt in den Händen rum. Ne? Also ich bin wirklich halt hier am Machen und am Tun die ganze Zeit. Das ist einfach so eine Beschäftigungstherapie. Aber ich meine, wo wir das gerade schon mal in der Hand haben, weil ich sehe noch ein paar skeptische Zuschauer, die haben ihre Jacke auch noch angelassen. Weil sie ich weiß erst mal, wir gucken erstmal, wie es läuft. Der hier vorne hat seine beiden Eiskonfekte schon auf. Super. Bist du noch bei uns? Bist du noch? Also ich würde sofort wegsacken in diesem Sessel, oder? Das ist doch. Ich bin mit dem Fuchs schon begeistert. Du bist von dem Fuchs schon begeistert. Du bist noch an dem Teil der Show. Okay. Ist egal, was ich jetzt mache. Ja. Der Fuchs war gut. Ja. Komm einfach mal hier, Dami, hier vorne. Magst du einfach mal irgendeine Spielkarte mal rausziehen? Genau, ja, wundervoll. Merkst du dir? Und ich habe auch hier irgendwo einen Stift. Schreib gern Großes auf die Karte drauf, dass wir die Karte wiedererkennen. Ruhig ganz groß, damit jeder im Kino was davon hat. Und wir dürfen es auch alle sehen. Also ich auch, ich kenne den Trick schon. Genau, lass dir ruhig Zeit. Wir müssen ja auch die Kino, wir zeigen den Abspann in der Zeit. Ja, genau. Ach schön, schreibst einen kleinen Brief. Okay, das ist ja super. Okay. Ich wurde übrigens vorher gebeten, nicht aufzustehen, weil das die Kameras sonst schlecht schneiden können. Und
ja, hast du es einfach gemacht.
Jetzt stehen wir hier. Ja, jetzt. Okay, aber du bist schon fertig. Mensch, das ging ja ruckzuck. Okay, darf ich... okay, ist gut. Oh, okay. Na, das kriegst du das eingefangen? Oh.
Was soll das sein?
Ich Elefant, hab überhaupt einen Elefanten, Ottifant?
Ja.
Was? Ach, du weißt es selbst nicht. Sowas ähnliches wie mein Bild vom Anfang. Ah, okay, das ist ein Fuchs also, Marco. Guck mal, das ist so mal ein anderer. Okay, die Kreuz 2 mit dem Fuchs. Okay, ich setze mich wieder, damit wir besser schneiden können. Hier, ich zeig dir mal, wie es chronologisch quasi ablief in der Disco dann. Okay? Also der Einsteiger-Kartentrick, den viele machen, ist, man nimmt eine Karte, wie jetzt die Kreuz 2, die wird unterschrieben und dann legt man die Karte irgendwo in die Mitten des Spiels, ja, und ohne viel Fingerfertigkeit wandert eine Karte durch alle anderen ganz nach oben und es ist die Kreuz 2, sogar mit der richtigen Info. Ne? Also es gibt aber meist genau die Reaktion, so, oh, ganz nett. Ne? Ne? Fuchs fand ich besser, oder? Ja, genau. Das, Marco, schön, dass du Spaß hast. Dafür machen wir es. Ich mach's einfach nochmal. Wir legen diesen Fuchs-Ottifanten in die Mitte des Kartenspiels. Und ihr könnt auch hoffentlich alle sehen, dass er hier in die Mitte des Kartenspiels reingeht. Ja, also wirklich, wirklich da. Für alle, danke, das ist die Ablenkung, die ich brauche. Das Husten, damit keiner guckt. Hier liegt zwischen dem Karo-König und dem Karo-Buben. Ich weiß gar nicht, welche Kamera das jetzt... Aber also die Karte geht hier mittig ins Kartenspiel rein. Hamid, du kannst es auch von der Seite bestätigen.
Ja,
okay. Ich mache keine extra Bewegung. Das ist das Schöne dabei. Du siehst, die Karte ist noch nicht oben. Mhm. Ne? Aber es braucht nur einen Moment. Und dann wandert eine Karte durch alle anderen ganz, ganz nach oben.
Oh,
das ist tatsächlich sogar zwei mit dem... Ich würde sagen, macht das was mit dir?
Ja,
sexy. Sexy? Nein. Marco, ich kann dir nachher alles beibringen, wenn du willst. Er fand es auch bloß nicht. Okay. Nein, und dann ist das Highlight eigentlich bei dem Kunststück, dass die Karte, könnt ihr meinen Oberschenkel sehen? Schwierige Frage aus dem Kontext. Aber okay. Also wir nehmen die Karte und machen das genau hier. Ja, Achtung, 1, 2. Okay. Karte ist nicht wirklich verschwunden, ne, sondern ist genau hier.
Boah. Krass.
Und jetzt kommt es quasi zum Finale. Ne? Also das ist alles so das Warm-up. Mhm. Ne? Das ist irgendwie alles ganz cool. Du legst die Karte erneut in ein Kartenspiel. Und man muss Zauberei ja manchmal auch spannend gestalten. Deswegen würde ich Folgendes machen. Ich würde alle Karten gleich in den Mund nehmen. Ja. Ich würde mit der Zunge die Karte rausschmecken, die unterschrieben ist. Die schluck ich dann runter, falte die im Magen zweimal und wirke die wieder hoch. Möchtest du die zensierte oder die unzensierte Version? Okay.
Oh. Oh, nee.
Ich hab gesagt, fahr mal falten. Aber ich hab erst einmal. Eine Karte zweimal gefaltet, ja, mit leeren Händen. Nimm mal raus, zeig mal. Also mit spitzen Fingern und Speichel. Das war die Kreuz 2, oder? Und sag uns, wenn das dein Fuchs ist, dann ist es der lautste Applaus, der für dich einsetzt. Ist es dein Fuchs?
Yes! We made it!
Krass.
Und das mache ich beruflich. Du bist eklig. Vielen Dank. Das ist ein nettes Kompliment an der Stelle. Das. Ja, es ist, ist ein Kunststück, das muss man zu einer gewissen Uhrzeit, zu gewissen Begebenheiten zeigen. Ne? Aber im Club natürlich super, super witzig, wenn du da mit Karten im Mund stehst.
Wie oft hast du die schon verschluckt?
Ab und zu jetzt später vielleicht, so wenn ich das Bier aufgetrunken habe, kommen dann nochmal 4 Asse nach. Ne? Das ist durchaus nochmal so kleine Nachwirkung, Nebenwirkung, aber. Nee, sonst eigentlich läuft das safe. Ja. Ja.
Ich hatte schon viele Comedians zu Gast und die sagen immer, dass sie am Anfang ihrer Karriere irgendwie so vor 5 Leuten gespielt haben. Hattest du diese Phase auch oder bist du direkt irgendwie schon irgendwie auf relativ großen Bühnen gewesen?
Ich glaube, das hat jeder zum Anfang. Also ist ja auch super wichtig, dass man sich nicht direkt vor 500 Leute stellt. Ich habe schon im Alter von 6 Jahren, meine Mutter hat mir so eine VHS-Kassette gezeigt, habe ich Sendung mit der Maus getanzt. Also es gab so eine, es gab einen Auftritt, da konnten Kinder-Talentshow. Und da war ich mir gar nicht darüber bewusst, was ich da mache. Ich habe mich in so ein Mauskostüm gestellt und getanzt und hier kommt die Maus gesungen. Also ich hatte anscheinend unterbewusst schon immer den Drang, auf die Bühne zu wollen. Und dann hat die Zauberei das einfach nur katalysiert und noch mehr in die richtige Bahn gelenkt. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, dass ich natürlich die Zauberei liebe und gerne mache, aber einfach auch gerne unterhalte und Spaß habe und das auch vermittle. Und es einfach liebe, Leute mal für so einen Moment lang aus dem Alltag rauszunehmen und die zum Lachen zu bringen, die zu unterhalten mit Zauberei, mit Comedy, mit Anekdoten. Und ich mochte irgendwie das Gesamtkonstrukt dessen. Also ja, es ging klein los im Familienkreis und dann kleine Wettbewerbe im Theater, dann kam ich ins Fernsehen und so, ich glaube, der klassische Werdegang, Dominoeffekt von Show zu Show, wurde es immer mehr und immer besser. Ja.
Und wann hast du gemerkt, irgendwie, das könnte was sein, was ich vielleicht beruflich machen kann?
Boah, ich weiß gar nicht, ob es so diesen Auslöser gab, diesen Schalter, aber schon während des Abiturs habe ich gezaubert und es kam auch schon während des
Ob da nicht mal einer nachprüft, ne?
Ja, ja. Und wir hatten auch während des Abis Kamerateams in der Schule, die mich dann begleitet haben zwischen Klausur und Shows, weil ich dann vormittags in der Schule war und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin halt zu einer Firmengala gefahren, habe da gezaubert, bin nach Hause, habe gelernt für Bio oder Mathe und bin am nächsten Tag in die Schule, um eine Klausur zu schreiben. Und das war irgendwie schon interessant, diese ganze Mechanik, die dahinter steckte. Und ich glaube, da war mir schon klar, hey, hier sind Kamerateams, ich mache jetzt hier schon Firmengalas parallel zur Schule, das wird es, glaube ich, werden. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, ich mache Abitur, dir zuliebe, ne, damit die beruhigt war, weil welches Elternteil hört nicht super gerne, ich werde Zauberer.
Ich brauche die Schule nicht.
Und dann habe ich das ein Jahr getestet, so ein Probejahr, und das hat halt, das Probejahr ist fließend in die Selbstständigkeit gemündet. Und seitdem ich dann 20 bin, seit 14 Jahren jetzt, mache ich das hauptberuflich und lebe vom Zaubern. Und deswegen mache ich das auch ganz gerne an meiner aktuellen Show, dass ich am Ende, es ist eine Comedy-Zaubershow, also alles sehr humorvoll, witzig gehalten, aber ich finde immer zum Schluss so eine ruhige, emotionale Note, weil mir wichtig ist, dass die Leute merken, dass hinter dem Zauberclown noch auch eine andere Ebene steckt. Und ich möchte vermitteln, dass man einfach an seine Ziele, an seine Träume glauben sollte. Und wir kennen alle Leute, die am Reinquatschen sagen, mach das nicht beruflich, davon kannst du nicht leben, das ist nicht seriös, was sollen die Leute denken? Und ich glaube, es ist so wichtig, an dem festzuhalten, für das man brennt und daran zu glauben. Und schau mal, ich bin seit 14 Jahren beruflich Zauberer. Ich bin Weltmeister der Zauberkunst geworden, weil ich daran geglaubt habe, weil ich daran festgehalten habe. Und deswegen kann ich nur jedem sagen, geh deinen Weg, leb deinen Traum.
Geil, sehr schön. Ja. Wir wollen natürlich auch ein bisschen mehr über dich wissen, weil du es natürlich genauso gesagt hast. Ne? Da steckt natürlich noch viel mehr dahinter. Und das ist so ein klassisches Spiel, was man so kennt.
Ja.
30 Sekunden Zeit. Ich sag dir zwei Begriffe und du entscheidest dich für eins.
Okay.
Weißt du?
So ganz klassisch. Ja, okay, klar.
Ja?
Alles klar.
Okay.
Oh, mit Drucksituation.
Ich hab wieder PowerPoint-mäßig.
Muss ich gucken, oder?
Nee, musst du nicht. Ich lese dir das vor. Es sind nur die Zeit, die gleich läuft.
Ach so.
Damit wir das schaffen. Bist du ready?
Nee. Okay.
Jetzt?
Ja.
Okay. Läuft? Ja. Zu Hause oder unterwegs?
Zu Hause.
Sport oder Chill?
Sport?
Kleine Halle oder große Arena?
Kleine Halle.
Zauberei oder Comedy?
Zauberei.
Online oder offline?
Offline.
Kino oder Netflix?
Kino.
Spontan oder durchgeplant?
Spontan.
Kochen oder bestellen?
Bestellen.
Planung oder Bauchgefühl?
Bauchgefühl.
Jetzt wichtig, Köln oder Düsseldorf?
Oh, die hast du noch.
Ich hatte es im Kopf genauso getimt, dass der gerade noch so
dran kommt. Das ist so gemein.
Das
Getränk verrät alles, stimmt.
Ich du bist ja in Wuppertal geboren.
Ja, richtig.
Also du bist ja irgendwo dazwischen.
Ja, ich bin häng wirklich dazwischen, weil ich mag Köln unglaublich gerne, wegen der Menschen und der Mentalität, und ich bin so gerne da und ich habe da immer so eine gute Zeit, aber ich finde jetzt, also für meine Tochter und Family und so Idylle, Natur, finde ich Düsseldorf wunderschön. Also ich bin halt zwischen den Welten gefangen.
Sagen wir mal, Köln würde gegen Düsseldorf in der Relegation der Bundesliga spielen. Für wen wärst du?
Oh, das ist so fies. Weil ich kann ja nur verlieren jetzt.
Ja, oder gewinnen. Bei der Hälfte gewinnst du.
Die Leute werden jetzt den Podcast abschalten und sagen, bis dahin war ich mir sympathisch. Aber kann ich nicht was anderes? Kann ich Dormagen sagen? Ja,
haben wir doch jemanden aus Dormagen hier. Aber das ist ja tatsächlich, hast du schon gesagt, das ist ja eine Mischung zwischen Comedy und Zauberei.
Mhm.
Obwohl du selber schon sagst, normalerweise kommen die Leute hin und wollen eigentlich Zaubertrick. Zeig mir Zaubertricks.
Ja, ja.
Warum hast du dich trotzdem entschieden, ich mache nicht 2 Stunden Zaubertricks, sondern ich bringe eine andere Ebene rein?
Ich glaube, zum einen ist es langweilig, wenn man 2 Stunden nur zaubert. Einfach nur, okay, das war deine Karte, das ist dein Fuchs und hier ist die Bowlingkugel. Vielen Dank, komm gut nach Hause. Es wirkt irgendwie so, also ich fand das einfach charmanter, noch so ein bisschen was anderes einfließen zu lassen. So kleine Stories eben, die das untermalen und begleiten. Und ich wollte es auch nie, es war nie geplant, jetzt Comedy zu machen, sondern ich habe gezaubert und die Leute haben dabei gelacht. Und ich fand das schön. Mir hat das Spaß gemacht. Und irgendwann meinten Leute, ja, mit der Comedy kannst du ausbauen. Und dann hatte ich einen Auftritt bei die besten Comedians Deutschlands oder Quatsch Comedy Club. Und da habe ich dann fast nur gezaubert. Fast nur Comedy gemacht. Und das war unglaublich interessant, so zu merken, oh wow, ich kann auch 10 Minuten erzählen, ohne irgendwie jetzt mein Seil rauszuholen. Es geht auch ohne. Und das war ein schönes Gefühl. Und ich meine, das Beste aus beiden Welten, oder? Für die Leute ist ja auch cool, wenn sie ins Theater gehen. Die einen kommen wegen einer Zaubershow und bekommen als Bonus Comedy. Vielleicht kommen Leute für eine Comedy-Show, bekommen als Bonus aber Zaubertricks. Das heißt, so oder so hast du einen Mehrwert für die Leute. Und ich versuche die Shows auch immer sehr wechselseitig zu gestalten. Du hast mein altes Programm gesehen, hast du gesagt, Augenweide. Ja, ja. Da habe ich auch so einen Rap eingebaut. Ich habe immer einen Einspielerfilm, ich habe ruhige Passagen, wo ich sentimental werde und so ein bisschen was aus meinem Leben erzähle. Ich habe viele Comedy-Passagen. Ich spiele mit den Leuten, ich hole Leute auf die Bühne, ich frage, wer die sind, wo die herkommen. Das heißt, jeder Abend ist immer anders, egal wo ich bin. Und das finde ich schön, dass die Leute wissen, ah, der Abend heute im Monat im Kino, der war nur für uns. Das war jetzt, ne, also ich bin halt kein Uhrwerk, das jeden Abend das Gleiche abfeuert, sondern morgen wird niemand die Zahl und den Fuchs nennen. Ne? Es ist jeden Abend anders. Und deswegen, das macht's aus für mich.
Hattest du aber am Anfang so ein bisschen die Sorge, aber am Anfang warst du erstmal nur Zauberer, das war ja so der Startschuss.
Ja, klar.
Dachtest du, wenn du sagst, ey, wenn ich jetzt Comedy mache, weil die Leute kommen mit der Erwartungshaltung Zauberei, also inzwischen ist es ja so, man kennt dich und man weiß, komm, wenn ich zu Marc gehe, dann gibt es auch ein Comedy-Programm, es gibt Zaubertricks, aber der Start war doch wahrscheinlich, ey, scheiße, nicht, dass ich die Leute vergraule, weil die sagen, ey, ich will doch hier Zauberei sehen und keine Comedy.
Ja, diese Ambivalenz ist schon schwierig, weil ich habe auch... Manchmal will ich auch gern was Witziges erzählen, weil es mir auf der Seele brennt. Aber ich habe auch das Gefühl, die Leute so, die haben auf dem Plakat gelesen, Zaubershow. Und das ist so, wir wollen jetzt einen Trick sehen. Ja, aber ich will das doch kurz, wir wollen jetzt einen Trick sehen. Es ist, ne, also man ist dann manchmal auch in dieses Korsett gepresst, dass man so, okay, ich muss jetzt kurz die 2 Tricks abfeuern, damit wir erstmal die Gemüter beruhigen. Und dann kann ich das erzählen, was mir so auf der Seele brennt. Also ich bin ja Dienstleister, also orientiere mich an meinem Publikum und mache dann erstmal, okay, hier sind die 2 Schafe. Dankeschön. Folgendes. Ja.
Wie anstrengend ist es denn, wenn du auf der Straße erkannt wirst? Also normalerweise ist es so, wenn ich einen Schauspieler sehe, dann sage ich, ey, cool, wenn ich den mag, ey, ich will ein Foto mit dem machen, gehe ich hin und frage, Foto?
Ja.
Bei dir frage ich, ey, Marc, zeig mal Trick.
Mach mal Trick.
Wie oft wirst du das auf der Straße gefragt?
Ein Trick zu zeigen, super selten.
Echt?
Ja. Also wenn, dann nur nach einem Foto oder einem Autogramm. Also meist geht Foto eben schneller.
Ja.
Ja, und das ist immer super nett. Also die Leute sind... Ne, die fragen höflich und das fand ich immer bisher sehr, sehr angenehm. Also ich musste jetzt nie da groß in der Markthalle Gütersloh kurz mich auf den Tisch stellen und sagen, schaut her, nun, okay. Nein, das ist immer sehr entspannt.
Hast du als Kind auch den maskierten Zauberer geguckt?
Ja, klar, der maskierte Magier. Ja, ja, sicher.
Was hältst du davon, wenn man die Tricks zeigt, wie sie funktionieren? Also
ganz allgemein, oder?
Ja, ganz allgemein. Also es gibt tatsächlich auch inzwischen viel auf TikTok, Instagram, wo so Zauberer sind, die so, die zeigen einen Trick von irgendeinem Zauberer und sagen dann, ich zeige euch jetzt, wie es geht und zeigen es dann.
Genau.
Wie findest du das?
Desillusionierend natürlich. Also und der Grund, warum sie es machen, ist ja nur, um Aufrufe zu generieren, um Klicks zu bekommen. Und ich finde, das ist irgendwie der falsche Ansatz dafür, weil das, naja, es ist ja, Zauberkunst ist eine unglaublich schöne Kunst. Also ich würde manchmal so gerne verraten, wie ein Trick funktioniert, weil die Mechanik, die Methodik dahinter unglaublich spannend ist. Man übt ja 5 Jahre für einen Griff, den niemand sehen darf. Das ist ja ganz anders wie beim Jonglieren. Da sieht ja jeder, dass du 5 Bälle jonglieren kannst. Beim Zaubern darf niemand sehen, was ich mache, aber in Wirklichkeit mache ich ganz, ganz viel die ganze Zeit. Und wenn man das einfach so offenlegt auf dem Tablett, ne, guck mal, so geht alles, dann finde ich das, ja, ich finde es schade. Also, aber auf der anderen Seite... Also ich glaube, meine Shows macht es nicht kaputt, weil die Leute, die in meine Shows kommen, sitzen jetzt nicht da und gehen jeden Effekt nacheinander durch und sagen, ah ja, okay, jetzt versuchen wir mal das herauszufinden und gleich machen wir das. Es geht um das Ganze, es geht um die Erfahrung, um das Lachen, um den Spaß, um wow, das habe ich nicht kommen sehen, oh, der hat sein T-Shirt gewechselt, wo kommt denn das her? Und man muss sich darauf einlassen, einfach auf die Erfahrung. Deswegen hat es meiner Show nie einen Abbruch getan, aber für andere Magier, die davon leben, die große Illusion und so, ist natürlich schon ein Markt kaputt gegangen.
Da redest du gar nicht so viel drüber, aber du hast schon mit 16 sehr früh angefangen, ehrenamtlich zu zaubern, indem du auch teilweise in Hospizen und so gezaubert hast, ne?
Stimmt, ja. Ja, das habe ich noch gar nicht so groß öffentlich gemacht. Also ich habe irgendwann vielleicht mal bei Instagram was gepostet, aber genau, seitdem ich 16 bin, durch eine Bekannte, die hat mich gefragt, möchtest du hier zaubern in der Kinderklinik für leukämiekranke Kinder? Und ich habe gesagt, klar, ich zauber für alle, Senioren, Kinder, Klinik, egal, mache ich alles. Und habe dann irgendwie, also die Dankbarkeit da vor Ort war unglaublich groß. Und da habe ich gemerkt, hey, das ist ja toll, dass ich damit so viel geben kann, dass ich damit was erreichen kann. Und dann habe ich das immer wieder gemacht für Kinderkliniken, bin auch zu den Kindern, für die Kinder ins Zimmer, die sich halt nicht bewegen konnten, und habe für die dort gezaubert. Und das ging dann irgendwann so weit, dass ich 2019, glaube ich, wurde ich prominenter Pate fürs Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe. Und da bin ich jetzt mehrfach im Jahr und statte den Kindern eben Besuch ab, mache eine Zaubershow für die Kids und für die Eltern. Und das ist unglaublich toll. Also das ist viel mehr als Bezahlung irgendwie geben könnte, weil man ja eine coole Fähigkeit hat, die da vielleicht gebraucht wird.
Ja, sehr cool. Wie kommst du auf Neutries? Also du hast ja jetzt Augenweide, war ja dein letztes Programm. Mhm. Und jetzt bist du gerade mit einem neuen Programm unterwegs. Magie des Monats heißt das.
Ja, genau.
Und wie kommst du auf neue Tricks? Also hast du dann das Gefühl, okay, jetzt habe ich den und mit dem Griff könnte ich aber hier nochmal eine Karte hinten raus. Also wie kommt man auf neue Tricks?
Also meist hat man, also der Alltag inspiriert einen natürlich. Ganz klassisch, sagen ja viele Künstler. Bei mir ist es seit 4 Jahren wirklich meine Tochter, weil ich dadurch in einer Welt in Berührung komme, die ich vorher nicht kannte. Das Kinderzimmer, Spielzeug, ich meine, du hast selbst Kinder, es ist ja, es gibt Malbücher, es gibt Knete, es gibt Bauklötze, ne? Es gibt so diese Kinderspielküchen, und das ist natürlich für mich als Zauberer unglaublich spannend. Ich habe einen Trick in der Show, wo ich halt sage, wir kennen diese Wunder des Alltags, zum Beispiel, wenn man mit einem Kind vom Spielplatz nach Hause kommt und man nimmt den Kinderschuh und dreht den um, dann erscheint der ganze Sandkasten im Schuh meines Kindes. Und dann habe ich ein Kunststück, wo halt 5 Minuten Sand aus dem Kinderschuh rauswieselt. Und dann sitze ich halt da mit dem Schuh und sage so, ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Es tut mir jetzt leid für alle, die sich mehr heute Abend versprochen haben. Und dann läuft es halt einfach pausenlos aus dem Kinderschuh raus. Und dann ziehe ich da zwischendurch so eine Schippe raus aus dem Kinderschuh. Und der Sand läuft. Und irgendwann halte ich den Sand mit der Hand fest. Dann läuft der Sand aus der Hand weiter. Und dann läuft der Sand aus dem großen Schuh raus. Und irgendwann sitze ich dann da und überall läuft Sand raus. Und diese ganze Komik, Choreografie-Idee ist nur dadurch gekommen, dass ich halt mit ihr auf dem Spielplatz war, und dadurch hat sich diese Nummer geformt. Und um kurz an dieses Beispiel anzuschließen, da muss ich vielleicht jetzt kurz noch einen Schritt zurück machen, weil viele fragen auch, was ist wichtig fürs Zaubern, was braucht man unbedingt? Viele würden sagen Fingerfertigkeit, Ablenkung, klar, aber wichtig ist Fantasie. Man muss in der Lage sein, sich Dinge vorstellen zu können. Und Kinder können sich unglaublich viel vorstellen. Alles vorstellen. Das ist ja großartig, oder? Wenn man Kinder auf dem Spielplatz beobachtet, die bauen da Burgen und Schlösser und die backen dir Brötchen, ne? Roggen, Meerkorn, die sehen das alles. Das ist unglaublich toll. Und ich habe mich gefragt, warum können wir Erwachsenen das nicht mehr? Warum haben wir aufgehört, uns Dinge vorstellen zu können? Und ich glaube einfach, das ist, weil der Alltag uns abhärtet. Ne? Wir können uns nicht mehr vorstellen, dass der Handwerker zwischen 8 und 16 Uhr kommt. Ja, das stimmt. Wir können uns nicht mehr vorstellen, dass die Baustelle auf der A43 nur kurzfristig da ist. Oder dass die Spritpreise günstiger werden. Können wir uns nicht vorstellen einfach. Aber für Kinder ist das alles machbar. Das hier zum Beispiel sind einfach Papierschnipsel, so Magazinschnipsel. Mhm. Ja, du kannst die stellvertretend für die Leute einfach mal kurz anfassen. Das ist einfach nur Magazinclips.
Ja, ganz normales Klo.
Genau. Und wenn man jetzt damit einkaufen spielt, in so einer Spielküche, dann können sich Kinder, zum Beispiel meine Tochter, richtig vorstellen, dass das echtes, bares Geld ist. Und wenn wir uns jetzt mal kurz vorstellen, wieder Kind zu sein.
Wow.
Dann ist das echtes, bares Geld. Die sind auch, ich könnte jetzt auch zum Kontrollieren rausgehen, aber die Erfahrung zeigt, ich bekomme sie nicht wieder. Deswegen. Den Trick zeige ich mir übrigens ganz gern zu Hause selbst. Ich weiß. Den mache ich einfach öfter mal für mich. Jemand vom Finanzamt hier vorne? Nein, okay. Aber es ist, so schön es aussieht, ist natürlich nur eine optische Täuschung, eine Illusion. Denn in Wirklichkeit waren das hier nie 20-Euro-Scheine in meiner Hand, sondern die ganze Zeit nur. Hier. Gibt es Fragen an der Stelle?
Aber wenn du jetzt zum Beispiel hier den Trick, den du jetzt genannt hast, ne, mit dem Schuh und dann kommt die ganze Zeit Sand raus.
Genau.
Hast du dann die Idee, ah, das wäre lustig, und dann überlegst du dir, wie kriege ich das hin, dass da 3 Minuten Sand rausläuft? Oder wie, also hast du zuerst die Idee, ah, Sand rauslaufen kann ich, oder ich kann irgendwie was rauslaufen, und wie passt das zu dem Thema?
Ja, also ich habe erst die Idee und dann überlege ich, was der Weg dahin ist. Also man ist ja auch sein eigener Ingenieur und Tüftler, und dann versucht man, einen Weg zu finden, das möglich zu machen. Ist eigentlich ganz interessant, dass du ja vor einer unmöglichen Aufgabe stehst. Ja. Du sagst, ich will, ne?
Das würde ich, wenn ich jetzt überlegen würde, ich brauche einen Schuh, da soll die ganze Zeit Sand rauslaufen, würde ich sagen, geht nicht.
Ja, ja. Genau. Und da fange ich dann an. Genau. Ne? Und das ist toll, das macht Spaß. Und man ist auch, deswegen wird man, glaube ich, so oft gerne offenlegen, wie es geht, weil es so interessant ist, wie es geht. Also da steckt so eine Tüftlerei dahinter. Die Leute sehen am Ende einen 2-Minuten-Kartentrick. Die sehen irgendwie, du machst Papier in Geld. Nett, schön, da fand ich gut. Aber was dahinter steckt an Überlegungskraft, das bei dem Schuhtrick, der hat jetzt, glaube ich, so ein halbes Jahr bis Jahr in der Entwicklung gedauert, bis der Schuh das halt, bis es so aussah, wie es jetzt aussieht. Und es sind natürlich ganz viele Kapriolen, die da noch, es ist nicht nur der kleine Schuh, sondern aus dem großen Schuh läuft ja auch Sand. Mhm. Und dann versucht man, bei mir in meiner Show ist es so, dass ich damit in die Pause einleite. Mhm. Und die Leute dann auf der Leinwand mich sehen, wie ich in der Garderobe sitze und der Sand weiterläuft. Und dann geht die zweite Hälfte so weiter, dass ich wieder von der Bühnenseite reinkomme und der Sand läuft immer noch weiter. Das heißt, man entschafft diese Theatralik, dass halt 25 Minuten Sand läuft. Und das alles kommt mit der Zeit, dann diese Ideen. Also erstmal sah der Trick anders aus, die ersten 3 Shows. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe gesagt, ach, das muss anders. Ich will da noch eine Schippe rausziehen. Ich will, dass der Sand noch später im Programm eine Bedeutung hat, weil, also ich will jetzt nicht zu viel spoilern für die neue Show, aber ich finde es unglaublich cool, auch wenn du so Cliffhanger schaffst. Die Leute denken, das Sandthema ist jetzt durch. Mhm. Ne? Sand ist jetzt 5 Minuten gelaufen, war witzig, cool, fertig. Und dann machst du aber später in der Show ein Callback, wo dann irgendwo Sand rausläuft und die Leute so, oh, nein, dann ist es im Eimer. Weißt du, und dann fangen die Leute an, so eins und eins zusammenzuzählen, dann machst du so eine kleine Schnitzeljagd. Und so greift dann jeder Effekt ineinander. Und das dauert halt, das braucht Zeit und Spielerfahrung, bis du dahin kommst, dass es nicht nur ist, Trick, fertig, sondern dass du das irgendwie miteinander verflechtest.
Ja. Das ist ja ein relativ großer Trick jetzt. Wenn du etwas, ich sag mal, kleinere Tricks hast, wie lange sitzt du an denen?
Ja, also einen Kronkorken verschwinden zu lassen, das...
Das machst du im Schlaf doch
inzwischen. Ja, das geht natürlich echt leicht. Eine Karte verschwinden, Karte erscheinen lassen, das ist alles... Ja. Easy jetzt mit dem jetzigen Stand, wo man ist. Aber klar, so, also es gibt Tricks, die werden seit 300 Jahren gemacht, das Seil zerschneiden, zieh eine Karte, ich finde die wieder. Es sind ja Klassiker der Zauberkunst, die gibt es schon ewig. Aber halt Sand aus dem Kinderschuh rieseln zu lassen, gab es halt noch nicht. Und deswegen fängst du halt bei null an. Ich habe diese T-Shirt-Geschichte von der WM in Korea, gab es halt nicht. Deswegen hat der Trick 4 Jahre Entwicklung gekostet.
4 Jahre?
Ja, 4 Jahre. Oh. Weil ich erstmal nur das Shirt hatte, was sich verwandelt hat. Mhm. Also zieh eine Karte, Herz 7, bumm, auf dem Shirt war eine Herz 7. Kam gut an, super Trick. Dachte ich, okay, fertig. Dann meinte irgendein Kollege mal, ja, es wäre cool, wenn die Karte unterschrieben wird, dass hier auch eine Unterschrift ist. Und dann in meinem Kopf so, und dann ging es los mit Ecke abreißen und Karte anzünden und das volle Programm und Ich hab noch eine Variation gebaut, wo ich die Karte am Ende zerknülle und dann zerknüllt sich mein Shirt noch so zusammen. Ja, ich habe alles gebaut. Also, aber dann stehst du dann nachher da in Korea und dann musst du natürlich auf deine sicheren Nummern setzen, weil das ist ja so viel Adrenalin, die auf dich einwirkt und da musst du deine sicheren, da kannst du keine Tryouts machen. Da musst du das machen, was du kannst. Ne?
Wie oft hast du schon Tricks verworfen? Also wie lange mal 2-3 Monate in einem Trick gesessen und gesagt, nee, das funktioniert nicht so, wie ich es mir gedacht habe?
Kommt. Ja? Kommt öfter vor, als man denkt, ja. Weil man, ich versuche mich immer natürlich ins Publikum hineinzuversetzen, was die sehen möchten, was die als gut empfinden würden. Aber es ist natürlich auch oft so, dass man jetzt einen Trick einübt und den macht und man merkt, es gibt keine Reaktion. Und das ist gar nicht daran, dass der Trick nicht gut ist, aber vielleicht ist einfach der Spannungsaufbau noch nicht gut genug. Vielleicht habe ich die falsche Musik ausgewählt. Vielleicht war es an dem Abend nur der falsche Zuschauer. Vielleicht, ne, also es gibt so viele Parameter, die es am Ende ausmachen. Und dann versucht man es 5-mal. Und ich habe jetzt das Kunststück eben mit dem, ich leih mir einen Fingerring aus, der verschwindet auf der Bühne und taucht an einem anderen Ort wieder auf. Und wo er auftaucht, ist echt beeindruckend, weil er da gar nicht sein kann, vermeintlich. Und das habe ich jetzt 20 Mal gemacht und die ersten 15 Mal war der Effekt so lala, war okay. Und ich habe zu meinen Kollegen gesagt, ich verstehe es nicht. Der Ring ist doch an einem ganz anderen Ort, ganz anders wo im Raum. Der kann da gar nicht sein. Warum interessiert das die Leute nicht? Warum applaudieren die nicht? Ich kann es nicht, ich verstehe es nicht. Warum gibt ein Fuchs mehr Applaus als ein Ring? Ne? So, weil das ist ja auch eine persönliche Verbindung, so ein Fingerring. Und dann habe ich, und dann bist du halt am Tüfteln, ne? Und dann überlegst du, und dann bin ich aufs Hotelzimmer, und dann meinte ein Kollege, trenne den Effekt mal räumlich, ne? Also mach das klarer mit dem Ring, sag, was du machst, wähl eine andere Musik, bla, Timing, bla bla bla. Und jetzt die letzten 5 Shows war der Effekt, ich habe nichts verändert, also nur Kleinigkeiten verändert. Ja. Ganz anderer Effekt für die Leute. Krass. Die sagen am Ende, ja, dass der Ring da drin war, wie kann denn das gehen? So, ja, genau. Das war übrigens seit 20 Shows, den Leuten zu vermitteln. Das versteht niemand, das ist unfassbar gut. Ja, also es, aber er wär fast rausgeflogen, der Ring. Ja, also ich hätte die Nummer fast nicht mehr gemacht.
Was ja auch total interessant ist, dass das Bild des Zauberers sich total verändert hat, ne? Also ja, wenn man so jetzt zurückguckt oder auch so auf deine Anfänge, David Copperfield und so,
ja,
das waren ja teilweise auch so mystische Leute, ne? Wo man auch dachte, die schlafen irgendwie in Särge und so, ne?
Ach so, also, ja.
Ja, stimmt. Und das ist ja jetzt heutzutage auch so wie du das machst, ja, ganz anders. Warum findest du es wichtig, dass die Menschen wissen, wer du bist und nicht einfach sagen, das ist Marc der Zauberer?
Ich sage gar nicht, dass meine Art die richtige ist, die man machen sollte. Es ist nur meine Art, die ich gefunden habe, weil ich mag das einfach unglaublich gerne, nicht der große Zampano zu sein. Ich meine, ich bin ja einer von euch. Also klar, ich kann zaubern, ich habe mir dieses Handwerk angeeignet, cool. Aber trotzdem liebe ich das sehr, mit den Leuten zu interagieren und zu fragen, wer bist du denn eigentlich, wo kommst du her und was machst du beruflich? Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, dadurch ist jeder Abend auch anders. Du erschaffst so eine Synergie, so eine Verbindung zum Publikum. Und ich finde ich finde es schön, ich bekomme nach den Shows ganz liebe, nette Nachrichten von Leuten, die dann sagen, hey, war auch mega, dass wir nachher noch, dass du dir noch Zeit genommen hast für meinen Sohn, dass er dir noch einen Trick zeigen konnte und dass du ihn auf die Bühne geholt hast. Und das, du merkst richtig, du gibst den Leuten damit was, dass du eben nicht der, haha, schaut her, ich bin der große Magier, danke, und jetzt gehe ich in mein Luxushotel. Nein, das bin ich nicht. Also ich habe es dir ja schon vor der Aufzeichnung gesagt, ich bin eine One-Man-Show. Ich baue alleine auf, ich mache die Show alleine. Ich stehe danach am Merchandise alleine. Ich bin für die Leute da, vor der Show, nach der Show. Also ich habe dieses, ich bin der große Star nicht. Ich quatsch mit den Leuten, ich bin da für die Leute. Ja.
Ich habe mir, habe ich auch erzählt, dein letztes Programm angeguckt, Augenweide. Mhm. Ich weiß nicht, wer es hier geguckt hat. Total spannend, wie du Comedy verbindest mit Zauberei.
Ja.
Aber das Ende, boah, Gänsehaut.
Okay, ja.
Das war krass. Für die, die es nicht gesehen haben, am Ende sprichst du über deinen Opa, was wirklich, ja, wie gesagt, Gänsehaut am ganzen Körper. Warum hast du dich entschieden, so einen besonderen Teil von dir öffentlich zu machen?
Ja, ich finde es wichtig, den Leuten nach 2 Stunden Comedy Zauberei zu zeigen, dass da noch eine andere Ebene ist. Dass ich auch eine Biografie habe, wie jeder von uns. Und dass da auch eine gewisse Tiefe hintersteckt. Und das mit meinem Opa war einfach eine sehr besondere Verbindung. Wir hatten eine tolle Verbindung und ich wollte die einfach teilen mit den Leuten, weil er ist 100 Jahre alt geworden. Das ist doch schon ein Zaubertrick an sich, ja, oder? Das ist doch Wahnsinn. Und er hatte auch so einen unglaublich tollen Humor, den man heute vielleicht hier und da zensieren müsste. Aber ja, ich meine, er ist 100, ne? Das ist natürlich, ist er nicht im Zeitgeist der heutigen. Aber das, wir hatten so eine tolle Verbindung, wir haben oft Schach miteinander gespielt, ich habe immer für ihn gezaubert, ich habe an Weihnachten immer die neuesten Tricks an ihm ausgetestet und das war einfach, wir hatten, das war so, so schön und ich hatte das Kunststück geschrieben für ihn, mit ihm, da war er noch am Leben und dann haben mich Kollegen schon vorgewarnt, weil die meinten, wenn du es auf Tour spielst und dann, ne, erst 100, wer wird nicht immer da sein können, dann wird das schwer für dich am Ende der Show. Und das stimmt. Ich habe oft an dem Teil geweint, der Show. Es war zum Glück das Ende, also konnte ich mir eine Träne ins Auge drücken, es war okay. Aber es war natürlich, hat das was mit mir auch gemacht. Therapeutisch vielleicht auch gut, um das zu verarbeiten, aber für alle, die es nicht gesehen haben, also ich rede über das letzte Schachspiel mit meinem Opa und ich mache einen Trick mit Schachfiguren, wo der ganze Saal an eine Schachfigur denkt und am Ende denkt jeder an die gleiche Schachfigur. Und ich habe so eine große Schachfigur auf der Bühne stehen und so eine kleine in meiner Hand. Und ich erzähle eben darüber, dass mein Opa und ich so eine tolle Verbindung zueinander hatten. Und dann kippe ich diese kleine Schachfigur auf der Hand um. Und dann fällt die große Schachfigur auf der Bühne ebenfalls um. Und dann gibt es einen Black. Und das ist im Grunde das Ende der Show. Natürlich noch mit viel mehr Text. Das ist jetzt die Kurzfassung. Aber Für mich war das toll, ihn jeden Abend damit zu würdigen und so eine Hommage an ihn zu richten. Und ja, ich wurde von Zauberkollegen vielleicht hier und da mal kritisiert, weil die meinten, du kannst die Leute doch nicht mit Tränen in den Augen nach Hause schicken, das kannst du nicht machen. Und ich sagte, doch, kann ich. Man muss ja nicht immer nur lachen. Das Leben ist nicht immer nur zum Lachen. Und das Leben hat auch ernste Passagen. Warum den Leuten das nicht mitgeben? Und es war schön, dadurch hat man so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ne? Ja. Die Leute lachen am Abend, aber am Ende ne, weinen auch vielleicht ein paar. Aber es ist ja irgendwie ein, also für mich ist es ein schönes Weinen.
Damit man auch sieht, wie toll das zwischen dir und deinem Opa war. Ich habe auf deinem Instagram-Account ein Video gefunden. Ja. Wenn das für dich okay ist.
Ja klar, ich weiß nicht, welches du rausgekramt hast.
Großvater, deine Aufgabe ist gleich zu erraten, in welcher Hand sich die Serviette befindet.
Ja.
Okay? 1, 2, 3. Was glaubst du?
Ja, also da hast du ihn reingesteckt.
Ja, das ist ja. Da, okay. Mach's nochmal, okay?
Also schwindel.
Ich weiß, ja. 1, 2, 3. Was glaubst du?
Jetzt ist er da drin.
Jetzt ist er. Ja. Aber schau mal, hier ist sie auch nicht.
Leiche von mir.
Wir hatten viele solche Momente. Ja, das war. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Ich glaube, zu Ostern oder so. Weil ich habe ja schon immer für ihn gezaubert, schon seit ich ein Kind bin. Und dann irgendwann hat einer aus der Verwandtschaft das mal angefangen zu filmen, wie ich für ihn zauber. Und dann habe ich es einfach hochgeladen. Ich dachte, komm, zeige ich mal Leuten auf Facebook und Instagram. Und auf einmal hat er das Video 3 Millionen Klicks. Und ich war so, was? 3 Millionen? Ich habe meinem Opa das versucht zu erklären. Drei Millionen Menschen haben sich das Video angeschaut. Mhm. Der hat in Kirsbe gewohnt, weil, also eine sehr kleine Stadt irgendwie. Ich dachte, drei, kannst du dir das vorstellen? Ja, ja, ja. Er hat das so weggenickt. Aber ich war auch irgendwann richtig stolz, weil nachdem ich ein paar Clips dann auf Instagram und TikTok gepostet habe, am Ende waren es irgendwie 10 Millionen Klicks auf allen Plattformen. Und dann kam ein Redakteur, also ich wurde in Talkshows eingeladen wegen meinem Opa. Es kam ein Redakteur zu ihm nach Hause, hat ein Interview mit ihm geführt. Und dann gab es einen Zeitungsartikel, Wilhelm Weide mit 100 Jahren ein TikTok-Star. Und er war so stolz, er hat sich das ausgeschnitten, eingerahmt und in die Hall of Fame des Seniorenheims gehängt. Und niemand da wusste, was TikTok ist. Aber einfach geil, er war so stolz. Er wollte das mit allen teilen. Und das hat mich wiederum so stolz gemacht. Und das ist irgendwie auch, da dachte ich so, guck mal, da ist Social Media richtig geil. Dass ich meinem Opa damit nochmal so eine, er hat natürlich nicht verstanden, was Social Media genau ist, aber ihn hat das so gefreut, dass so viele Menschen ihm zujubeln, dass so viele Menschen ihn feiern und dass er dafür noch abgedruckt wird. Und das hat ihn irgendwie beflügelt. Und dachte ich so, Mensch, geil, super.
Ja. Ist in dem neuen Programm, spielt da deine Opa auch eine Rolle oder gibt es auch einen emotionalen Moment?
Ja, gibt es. Also wieder zum Ende der Show ist immer die Zugabe, die bei mir ein bisschen ernster wird. Da geht es jetzt im jetzigen Beispiel um meine Tochter, weil ich so ein bisschen darüber philosophiere, was ich ihr als Zauberer mitgeben kann auf dem späteren Weg. Weil es ja Papas gibt, die unglaublich gut im Handwerk sind und es gibt Papas, die sind gut im Finanz-, Bankwesen und das sind jetzt alles nicht so meine Baustellen. Und dann frage ich mich, ich kann ihr beibringen, wie sie Fuchs auf eine Tafel schreibt. Also was kann ich vermitteln, wie sind Zitrone und Kartoffel und dann Becher zaubert. Das ist bestimmt hilfreich bei Edeka, eine frische Theke. Aber und dann philosophiere ich so ein bisschen darüber und dann sage ich halt, dass das unglaublich toll ist, als Zauberer Papa zu sein auch, weil ich für sie Tricks entwickelt habe. Sie hat manchmal Angst vorm Schlafen gehen, weil es dann eben dunkel ist. Also lasse ich ein Licht an. Und ich habe dann für sie angefangen, das Licht zu manipulieren. Also ich habe die Nachttischlampe, dann ich nehme das Licht ab von der Nachttischlampe und lasse das so von Finger zu Finger tanzen, lasse das Licht dann wieder rüberschweben an die Glühbirne und dann geht die Glühbirne wieder an. Und als ich das mal für sie gemacht habe, hatte sie keine Angst mehr vor der Dunkelheit. Das Einzige, was sie gesagt hat, ist, mach das normal. Kannst du das normal machen mit dem Licht? Und dann hat sie mir so einen Hula-Hoop-Reifen im Urlaub gezeigt, der leuchtet, wenn man den dreht. Und das hat dann im Grunde alles bei mir in Gang gesetzt. Licht, Hula-Hoop-Reifen. Dadurch habe ich eine Nummer choreografiert, mir ausgedacht, die mit Licht und Akrobatik und Jonglage hantiert. Und das ist jetzt die Abschlussnummer. Die leite ich eben ein. Es wird dunkel im Saal. Und dann gibt es nur diesen Lichttrick, der an meine Tochter gerichtet ist. Und ich glaube, das ist richtig schön, um runterzufahren, weil die Leute halt sich einfach auf diesen Lichttrick einlassen können. Und es ist zum Schluss einfach eine schöne visuelle Jonglagenummer.
Cool. Ich habe ein Video auch bei dir auf Insta gesehen.
Oh, okay.
Das fand ich sehr, sehr sympathisch. Ich kann es mal abspielen.
Ja.
Dann sieht man das mal, weil du hattest das markiert bei dir.
Okay.
Du weißt schon, worum es
geht. Ja, ich weiß schon, worum es geht.
Für den Zauberstab.
Ehrlich? Ist wirklich der Zauberstab?
Ja.
Gut, dann machen wir vielleicht einen anderen Trick zuerst.
Das ist nicht dein Ernst.
Nee, das ist wirklich ein Zauberstab genommen? Ja. Ah, okay, nee, ich hab was anderes gemalt.
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft. Ich hab wirklich was anderes.
Das war ja schon mal sehr zauberhaft.
Das fand ich, also deswegen bin ich auch Weltmeister der Zauberkunst.
Also gleich trickst die Klappen.
Ja, jetzt. Das ist doch ein guter Teaser.
Ja.
Da ist wirklich ein Trick schiefgegangen.
Ja.
Und du hast gesagt, ich nimm den Clip und mach den bei mir auf Instagram oben als markierten Beitrag sozusagen.
Ja.
Warum hast du, André hat mir gesagt, ja, ist schiefgegangen, versuche ich mal zu verstecken und hoffentlich hat es keiner gesehen.
Genau, das haben witzigerweise fast alle Profikollegen gesagt, die auch zaubern. Ey, ja, lad das einfach nicht hoch, dann sieht's niemand. Ja. Und ich so, nö, ich lass hoch. Ich bin ein Fan einfach davon, Dinge anders zu machen, weil... Guck mal, ich bin doch auch nur ein Mensch. Natürlich geht bei mir auch mal, wenn ich wirklich zaubern könnte, würde ich jetzt nicht mein Auto tanken. Dann würde ich mit dem Besen zum nächsten Auftritt fliegen. Natürlich sind es Tricks, die ich mir aneigne und lerne. Und hey, ich mach so viele Shows im Jahr, da kann auch mal ein Trick schiefgehen. Das passiert einfach. In dem Fall war es nur blöd, weil es eine Live-Fernsehshow war. Das heißt, wir konnten nicht schneiden. Und ich wusste das natürlich in der Sekunde auch. Und es war ein neuer Trick, den man eigentlich nicht im Fernsehen austestet. Aber ich dachte, komm, wird schon klappen. Ich hab's ja drauf. Hm, genau. Also saß ich da und als sie dann sagte, nee, das habe ich nicht gewählt, wusste ich schon, okay, es gibt keinen Weg zurück. Ne? Ich komme hier nicht raus aus der Nummer einfach. Und mir wurde aber nachher von der Redaktion gemeldet, dass wir eine unglaublich tolle Einschaltquote haben. Also es haben sich extrem viele Menschen angeguckt. Und das Feedback war tatsächlich grandios darauf. Und das hat mich irgendwie daran bestärkt, mit offenen Fehlern und Macken auch einfach umzugehen und zu sagen, ja, das bin ich eben auch. Also kann passieren.
Geht oft was schief?
Nee. Also nicht. Ich kann das jetzt so schwer in Prozente zusammenfassen. Aber ich sag mal, in den letzten 20, 30 Shows lief eigentlich alles gut. Es gibt mal so kleine Dinge, die dann aber vielleicht gar nicht auffallen. Also wenn man jetzt eine kleine Panne hat, man findet die Karte nicht auf Anhieb wieder, dann kann man ja so ein bisschen, die Leute wissen ja nicht, in welche Richtung der Trick gehen soll. Und dann hat man noch ein bisschen Zeit, den zu retten. Man überlegt sich spontan einen anderen Plot und dann kriegt man die Nummer noch gerettet. Aber da halt nicht.
Aber was macht das mit dir? Also in dem Moment, wo du merkst, oh, das könnte jetzt sein, dass es nicht klappt. Das ist doch nicht der Fuchs, an den der Junge gedacht hat.
Also,
bist du da nervös oder was machst du?
Es ist ja ein Podcast, wir haben ja kurz Zeit, ne?
Ja, klar, erzähl.
Willst du die schlimmste Panne ever hören?
Ja, gerne.
Okay, die ist, glaube ich, nämlich nicht dokumentiert online, aber ich kann sie noch hochladen. ich hatte Premiere von meiner Show, also von einer älteren Show, die hieß Hilfe, ich werde erwachsen. Mhm. Und das Bühnenbild war ein riesiger Teddybär, so ein 2 Meter Teddybär, den man auf der Kirmes gewinnen kann, ne? Wo man sich denkt, hoffentlich gewinne ich den nicht. Und dieser 2 Meter Teddy stand auf der Bühne und die Idee war, dass ich den in der ersten Hälfte so ein bisschen bespiele, sagt, das war Spielgefährte meiner Kindheit, so bla bla bla. Und dann in der zweiten Hälfte ist es so, dass in der Pause ich heimlich in das Teddybär-Kostüm reinschlüpfe. Sieht immer niemand, der Vorhang ist zu. Ne? Das heißt, ich schlüpfe in den Teddybär rein und wenn der Vorhang sich wieder öffnet, sitze ich da als Teddybär. Die Leute denken aber, das ist weiter das ausgestopfte Tier. Und dann war es in meinem Kopf eine wunderschöne Idee, dass in der zweiten Hälfte eine Stimme kommt von der Stimme von oben. Hallo, ich kann gerade persönlich noch da sein. Der Teddybär wird nun den ersten Trick für euch in der zweiten Hälfte machen. Jemand kommt nach vorne, jemand wählt eine Karte aus, frei. Und der Teddy findet wie durch Geisterhand die Karte wieder. Mhm. Dachte ich, Mensch, schön, was für ein toller Einstieg. Jetzt ist es so, ich bin in der Pause in den Teddybär geschlüpft. Ne? Und der Teddybär sollte die Spielkarte wiederfinden. Und der Vorhang öffnete sich, 300 Leute guckten mich an, Scheinwerfer waren auch an. Und dann stellte ich fest, ich habe die Spielkarte in der Garderobe vergessen. Und da merkte ich auch, es gibt keinen Weg zurück. Ja. Ich kann da vielleicht als Teddybär verkleidet sagen, oh, Moment, bin gleich zurück. Weißt du? Und nochmal kurz in die Garderobe. Ich wusste, ich war in diesem haarigen Kostüm gefangen. Und die Stimme, die kam, war ein Tonband, was vorher aufgezeichnet war. Und der Techniker spielte das Tonband ab. Und das Tonband sagte natürlich vorher aufgesprochen, hallo, willkommen zurück in der zweiten Hälfte. Dame hier vorne, Michaela, komm bitte du nach vorne. Siehst du das Kartenspiel? Ja, bitte, wähl irgendeine von diesen Karten aus. Und sag uns nun, siehst du, dass der Teddybär eine Spielkarte in der Hand hält? Sie sagt, nein, denn da war keine Karte. Aber das wusste das Tonband nicht. Also sagt das Tonband, großartig, Michaela. Dann nimm diese Karte bitte jetzt zur Hand. Kann ich nicht, weil da ist keine Karte. Sehr gut, Michaela. Sag uns bitte jetzt zum ersten Mal laut den Wert deiner Karte. Okay, ich hatte die Karo 7. Und dreh bitte jetzt die Karte um. Hier ist keine Karte. Dann ist das dein Applaus, Michaela. Und das Publikum so. Also, und ich saß da so, ich so, ah, scheiße. Weil was machst du denn?
Da kannst du nichts mehr machen.
Ne? Machst du gar nichts. Ich hab mir gedacht, ach, hätte ich mal eine Ausbildung zum mein Leben hinterfragt. Ja, und dann bin ich aufgestanden, hab den Teddybärkopf abgenommen und hab gesagt, ja, ich hab die Karte in der Garderobe vergessen. Und das Publikum hat sich bepisst vor Lachen. Alle fanden es super lustig. Und am Ende habe ich Leute gefragt nach der Show, was fandet ihr am besten? Ich habe viele Sachen gemacht. Da beim Teddy. Das war die Nummer, die mit am besten ankam. Weil sie echt war, weil sie lustig war. Ich bin immer 100% gescheitert. Aber egal, wir hatten alle super gute Zeit.
Was wärst du denn geworden, wenn du kein Zauberer geworden wärst?
Also, jetzt war ich kurz davor, wieder eine lustige Antwort zu geben, aber ich versuche mal...
sag was Lustiges.
Ich war gerade nur in diesem Teddybär-Gedanken gefangen. Ich glaube, ich wäre sowas wie Mediengestalter, Mediendesigner geworden. Also nicht, weil ich unglaublich gut mit Photoshop oder so bin, sondern weil ich das total mag, kreativ zu sein. Werbung sich auszudenken. Ne? Slogan, Plakatwände, wie gestalte ich eine Werbung, wie filmen wir das, wo filmen wir das, was die Message, welchen Plot-Twist bauen wir ein. Also, da hätte ich voll Bock an so Texten, an so Rumwerkeln. Da hätte ich irgendwie Spaß dran gefunden. Das wäre doch per se die
Mediengestalter oder so.
Ja, genau. Kennst du den Film, Was Frauen wollen mit Mel Gibson?
Ja.
Da hat er diesen Job, wo die Firma auf ihn zukommt, die Firma Nike oder wie auch immer, sagen, wir haben diesen neuen Schuh, bring ihn in Szene. Und dann denkt er sich dafür einen Pitch aus. Das hätte ich super gerne gemacht.
Kannst du auch, wie in dem Film, kannst du Gedanken lesen? siehst du das, wenn wir sprechen, dann oder wenn du mit jemandem sprichst, merkst du da, ah, guck mal, der denkt jetzt wahrscheinlich da dran oder geht so... Der hört mir gar nicht richtig zu, der denkt jetzt gerade oder der lügt mich an. Also so du musst ja ein gewisses Gefühl schon für Menschen haben, ne?
Ja, also ich würde sagen, ich habe ein ganz gutes Bauchgefühl, was mich oft richtig leitet. Und ich kann natürlich schon, wenn du einen Satz anfängst, kann ich ahnen, in welche Richtung es geht. Zum einen, weil ich natürlich im Showbusiness schon länger bin und deswegen auch weiß, was du tendenziell als Moderator fragen könntest und was nicht. Aber man merkt auch an der Stimmfarbe oder wenn du dich nach vorne lehnst oder zurücklehnst.
Darauf achtest du die ganze Zeit?
Ja, auf alle Kleinigkeiten. Dass der Herr vorne schon längst seine beiden Eiskonfekt aufgegessen hat. Nein, also ich weiß nicht, ob das ein Zauberer-Ding ist, aber ich scanne schon immer sehr. Ich gucke immer sehr, wer sitzt wo, wer reagiert wer. Na, man hat sofort raus, wo die skeptischen Leute sitzen. Ich sehe natürlich schon, wer heute Abend sehr schnell lacht und sofort dabei ist und wer erstmal die ersten 10 Minuten erstmal so da saß und gesagt hat, wir gucken erstmal. das hat man alles relativ schnell raus ich glaube, das hat auch mit den frühen Jahren zu tun, als ich gezaubert habe und ich habe an den Tischen gezaubert im Restaurant, dann ist es oft so, dass wenn du für den Tisch zauberst, dass die Frauen sagen, oh wow, toll, oh, das ist ja klasse. Und die Männer so, das kann ich auch. Das kann ich auch alles, was er macht. Weil habe ich am Anfang, mit 16 Jahren checkst du das ja nicht. Aber für die Männer bist du eine Bedrohung, ne? Mhm. Weil du da gerade im Mittelpunkt stehst und glänzt, was du Tolles kannst, und die Frauen dich anhimmeln und die Männer dann sofort in diese, ja, das kann ich auch alles. Das zeig ich dir auch gleich alles. Und jetzt, wo man älter wird, weiß man dann Dinge besser einzuschätzen. Und ich bin kein Mentalist, bin kein Gedankenleser, aber ich versuche halt, den Raum einzuschätzen und die Begebenheiten. Ich gucke halt, wenn ich fürs Fernsehen arbeite, muss ich immer gucken, welche Kamera leuchtet gerade, wo ich reingucken muss. Das habe ich natürlich heute hier nicht, sind wir flexibel. Aber ich versuche schon immer, deswegen ist, glaube ich, auch wichtig, wenn du fürs Fernsehen zauberst oder so, sichere Nummer zu
nehmen. Dass es klappt.
Damit du dich auf so viele andere Dinge konzentrieren kannst. Ja.
Hast du denn immer noch viele Skeptiker? Also hast du oft Leute, auch wenn du in den Shows Leute auf die Bühne holst,
ja,
dass Leute sagen, dem zeige ich jetzt mal, mich kriegt er nicht hier verarscht, ja, ich weiß, wie das funktioniert mit der
Karte. Pass
mal
auf, du.
Ja, genau. Hast du das oft?
In letzter Zeit wirklich gar nicht. Nee, hatte ich in den Anfängen. Aber ich glaube eben, weil ich da das noch nicht lesen konnte, dass ich vielleicht für die Männer hier und da eine Bedrohung darstelle. Jetzt ist es so, dass ich eigentlich jedem das Gefühl gebe, hey, wir sind alle Freunde, ich nehme hier niemanden die Frau weg, wir wollen einfach nur, ne? Wir wollen einfach nur eine gute Zeit haben. Und ich glaube, dadurch, dass jetzt ich die psychologische Komponente dahinter mehr verstehe, habe ich auch nicht diese Gegenwehr, den lassen wir auflaufen. Jetzt sind die Leute eigentlich alle mehr auf meiner Seite und wollen ja auch, dass die Show funktioniert. Also hatte ich jetzt schon super lange nicht mehr.
Aber gehst du da mit Leuten anders um? Also gehst du mit jemandem, der auf die Bühne kommt, ein bisschen skeptisch ist, anders um, als wenn du merkst, ah, guck mal, die hat eigentlich Bock und macht mit?
Also was ich super spannend finde, ich frage immer zum Anfang der Show, wer heute Abend freiwillig hier ist und wer die Begleitung ist. Mhm. Ne? Weil wir kennen das ja alle, wir begeistern uns für einen Künstler und nehmen dann unseren Partner, Partnerin mit, weil wir sagen, komm mal mit, das wird schon gut. So, aber sie oder er, die mitkommen, die wissen ja gar nicht, wer da sitzt und wie das jetzt wird. Und ich frage immer am Anfang so, einmal kurz melden, wer ist das? Und die Leute versuche ich zu überzeugen. Mhm. Das ist so meine Challenge für den Abend. Und das ist manchmal ist spannend, ne? Weil ich hole mir dann auch Leute nach oben, die sagen dann ins Mikrofon vor 500 Leuten, ich kannte dich nicht. Okay, und wie gefällt es dir bisher? Boah. Gut. Ja. Ich so, okay, dann versuche ich dich jetzt zu überzeugen. Und dann zeige ich ihr oder ihm einen Trick. Und gestern Abend erst noch, weil ich war gestern Abend in Seligenstadt, das ist bei Frankfurt. Und da hatte ich auch eine Dame oben und ich habe ihr den Trick gezeigt. Und sie sagt so ins Mikro, also, jetzt bin ich überzeugt. Das war richtig geil. Und wenn die dann nach der Show sagen, wir kommen auf jeden Fall wieder, also uns hast du als neue Fans dazu gewonnen, dann ist das für mich im Grunde das größte Schulterklopfen, was ich mir abholen könnte.
Hattest du mal so eine Phase, wo du dachtest, kein Bock mehr auf Zauberei, das klappt irgendwie nicht, mir fehlt irgendwie dieser Durchbruch, kann ich davon meine Familie ernähren, ich mach doch vielleicht irgendwie den Mediengestalter oder was ganz anderes?
Also nicht so dieses Extreme, dass ich alles über Bord werfen würde, aber es gab nach Corona, nach der Pandemie natürlich diese Phase, wo ich ja bei Null angefangen habe. Mhm. Ich hatte davor eine unglaublich tolle Welle, wenn man das so bezeichnen möchte, weil ich eben die Weltmeisterschaft gewonnen habe. Ich habe ein Jahr lang eine TV-Show in der ARD moderiert, so ein Morning-Magazin. Das nannte sich Live nach 9. Und in diesem Jahr ist total viel passiert. Ich wurde eingeladen in Shows von Eckhard von Hirschhausen, von Jürgen von der Lippe. Ich war im Kölner Treff in der NDR-Talkshow. Ich hatte so viele Events, ich habe so viel gemacht und die Theater waren voll und es war so überall. Also ich habe mich so wohl gefühlt. Es war so toll alles. Und dann kam Corona und es war tot. Mhm. Also ich habe bei Null angefangen. Dann hatte ich wieder 50 Leute im Theater, die mit Masken voneinander entfernt saßen. Und dann waren es mal 75 Leute, dann waren es mal 80 Leute. Und ich habe Shows gemacht im Autokino, also wo 30 PKWs da geparkt haben und du hast da gezaubert für Autos. Da dachte ich auch, ich habe es geschafft.
Karriere die mussten dann immer hupen, wenn es lustig war.
Genau, ja, genau. Dö, dö, dö. Ja. Ah, den Ford Fiesta hat es gefallen. Das gemerkt. Da war dein Applaus, war wirklich, ne, waren Hupen und Lichthupe und Scheibenwischer. Das war so, du hast einen Trick gemacht und die Reaktion war so. Ich war wochenlang traumatisiert danach.
Oder hast du mal den Ford Fiesta auf die Bühne geholt? Hast du gesagt, komm, sie
auch. Ich war danach irgendwann auf der Autobahn, ich habe eine Lichthupe bekommen, ich habe mich verbeugt. Das hat Spuren hinterlassen. Da habe ich nicht ans Aufhören gedacht, aber ich habe die Situation sehr bedauert und betrauert und wusste nicht, was ich machen soll. Weil es ging dann irgendwie nicht weiter. Ne? Man hat auf Social Media gezaubert, man hat dies, das gemacht, aber es war halt so ein Stillstand. Und das hat psychisch auf jeden Fall auf mich eingewirkt. Ja.
Du hast ja sogar, habe ich auch hier, für den Bundespräsidenten gezaubert.
Ja.
Ja. Wie war das? Wie kam das?
Frank-Walter Steinmeier. Ja. Ja. Es war.
War das spontan, dass er dir da beim Bundespressewahl über den Weg gelaufen ist? Oder wusstest du, die treffe ich heute und.
Nee, das war nicht spontan. Ich war die Vorband für unseren Bundespräsidenten auf dem Bundespresseball. Es gibt ja immer dieses halbe Stunde Zeitfenster, wo die alle auf ihn warten und dass er dann die Eröffnungsrede und den Eröffnungstanz hält. Und da habe ich gezaubert für Journalisten und Pressefotografen. Ein sehr undankbares Publikum, kann man nicht anders sagen. Das war ein schwieriger Auftritt. Ich habe da vorne getanzt und gezappelt, alles gemacht. Und dann habe ich, da waren auch Friedrich Merz, waren da Karl Lauterbach, Frank-Walter Steinmeier und ja, also das war, und in diesem Setting zu zaubern, es war natürlich alles so sehr angespannt. Ne? Mhm. Alle bis hier oben zugeknüpft, so lachen war jetzt nicht vorgesehen. Ne?
Hier bei dem Video auch, ja.
Ja, genau. Das engt so ein bisschen ein. Ich bin ganz naiv da rangegangen. Natürlich hab ich geschmeichelt gefühlt, dass ich dafür gebucht wurde, dass ich dafür vorgesehen wurde, für alle dort die Zauberei zu schaffen. Und dann bin ich zu Frank-Walter Steinmeier, um für ihn zu zaubern. Und dann musste ich erstmal, ich habe das noch nie gesehen, an so einer Entourage von 10 Bodyguards vorbei. Das malt man sich hier gar nicht aus, ne? Wie in so Agentenfilmen. Und wirklich einer von den Bodyguards hat dann an seine Ärmel gegriffen und gesagt, der Zauberer ist jetzt hier. Ich habe mich gefühlt wie so wie so ein Spy-Film. Ne? Und dann habe ich für ihn gezaubert und es war auch toll. Er hat auch klasse reagiert und man merkt auch, dass sie alle Spaß hatten, dass die Bodyguards so auch schmunzeln mussten bei dem Trick und so. Und dann haben wir noch ein Foto gemacht. Hey, und ich bin halt so naiv. Ich habe ein Foto mit ihm gemacht und wenn ich Fotos mit Leuten mache, umarme ich die Leute einfach aus Reflex. Und dann war meine Hand aber mal ganz schnell hier in der Mitte. Das, ja wirklich. Also ich hab mein Arm war hier beim Foto und dann war er hier. Ne? Okay, alles klar. Die Uhr habe ich behalten von Frank-Walter Steinmeier. Ja, genau.
Marc, als letzten Punkt heute Abend haben wir noch...
Einen Zaubertrick.
Einen Zaubertrick. Hast du noch einen?
So, ja, klar.
Ja, machen wir noch einen Zaubertrick.
Haben wir jetzt, wann waren das? Jetzt anderthalb Stunden?
Ja, oder? Wir haben schon eine gute Stunde.
Wir können ein Best-of draus schneiden. Ja, genau. Also, wirklich, genau. So lange hat er gemacht?
Ja.
Das ja. Ja, doch, schon, oder? Ja, Wahnsinn. Okay, wie komme ich denn jetzt da rein, so ganz kalt? Ich glaube, jeder von uns im Saal kennt den, oder? Ja, Begeisterung. Du
merkst, alles Zauberwürfel.
Wenn sich hier Ola Weller gleich gelegt hat, mache ich weiter. Es gibt 43 Trillionen Möglichkeiten, dieses Gerät zu lösen, diesen Rubiks Würfel. Von dem Ungarn Rubik erfunden. Und ich wollte den irgendwann mal lösen können, ne? Weil ich mir dachte, ey, komm, Weide, du hast jetzt Abitur. Also, du musst doch in der Lage sein, so einen Würfel lösen zu können. Und es ist enorm schwer, weil du musst ja versuchen, die Algorithmen dahinter zu begreifen. Du musst da verschiedene Wege, Drehmechanismen auswendig lernen. Ich wollte aber irgendwann in der Lage sein, ich fand's cool, den einfach in den Rücken zu nehmen. Dauert so 1 bis 3 Sekunden und dann kommt der komplett gelöst nach vorne. Ne? Das wäre natürlich... Bombennummer. Nur oft, wenn ich das zeige, habe ich natürlich skeptische Leute im Publikum. Die lassen sehr oft ihre Regenjacke an. Sitzen sehr oft in der zweiten Reihe. Haben eine Brille auf. Darf ich kurz deinen Namen erfahren? Die heißen ganz oft Michael. Und die fragen immer an genauer Stelle der Show, sag mal, darf ich den Würfel auch mal verdrehen? Fragen die ganz oft. Bitte?
Ich bin gut, glaube ich, aber ich drehe auf.
Komm, wir nehmen so, wie es kommt, oder? Okay. Du, dann sei so gut, tob dich aus, ja? Dreh am Rad. Wirklich? Das wünsche ich keiner. Das ist am Rad. Ich gucke auch kurz weg, denn es gibt Leute, die behaupten, dass ich jetzt ihm über die Schulter
schaue. Dass du jetzt alles guckst, wie er
dreht. Genau, genau, und das dann zurückmische. Mhm. Das wäre aber gar nicht möglich. Also, rein, ja. Das wäre eine Sache für Wetten, das jetzt. Ja. Im Herbst.
War schon fertig?
Mit den Tokio-Hotels. Okay. Wundervoll. Alles klar, okay. Fantastisch. Ich versuche jetzt alles auswendig zu merken. Ja, okay, habe ich. Ich versuche jetzt den Würfel erneut zu lösen. In 5 Sekunden. Mit einer Hand. In dieser Papiertüte hier. Die leer ist. Bisschen Vertrauen, Freunde. Okay, also Hammer. Der verdrehte Würfel kommt in die Tüte. Aha. Er ist wirklich verdreht. Kennst du einen guten Zauberspruch?
Hex.
Der hat doch schon mal Bibi geklappt. Ja. Und schon kommt der Würfel komplett gelöst aus der Tüte. Bitte? Die Tüte drehen. Klar, ist kein Problem. Da ist tatsächlich nichts. Also würde ja rausfallen, wenn da was drin wäre, logischerweise. Da würden wir uns alle einig. Wegen der Schwerkraft.
Fertig.
Ja, deswegen bin ich Weltmeister. Nein, ich hab das Gefühl, die Leute in Monheim haben es durchschaut.
Clevere Menschen hier.
Ja, doch. Ich muss aber dazu sagen, also man könnte natürlich meinen, dass was Zweites in der Tüte ist, das stimmt auch. Aber es hat tatsächlich überhaupt nichts mit dem Würfel zu tun. Ja. Ich würde sogar sagen, ich stoße mit euch an. Ne? Es gab nie einen zweiten Würfel. Ja.
Krass.
Und so habe ich damals die Frauen in der Disco angesprochen.
Da haben die sich gefreut, wenn du ein Getränk angeboten hast, was du aus der Tüte rausgeholt hast.
Und hier ist dein Gin Tonic.
Nee, als letzten Punkt durften tatsächlich unsere,
Zuschauer
heute Fragen stellen.
Oh, cool.
Und die gehen wir jetzt mal durch, würde ich sagen.
Ja, klar.
Wir können ja, wenn du willst, nacheinander ziehen. Dann lese ich dir die mal direkt vor.
Oh Gott, das kommt jetzt richtig spontan.
Kilian fragt, was wollten Sie in Ihrer Schulzeit, Jugend mal werden, beziehungsweise das war Ihr Traum? Mediengestalter?
Habe ich schon so halb beantwortet, oder? Mediengestalter.
Ja.
Ja, genau. Früher mal in Kindestagen wollte ich mal Polizist werden, aber das hat sich dann nach der Polizeikontrolle hat sich das, glaube ich, erledigt.
Da wäre es aber auch gut.
Bitte?
Da wäre es aber auch gut, wenn jemand sagt, ich habe nichts geklaut.
Ja.
Aber wir schon.
Ja, das stimmt. Oder hier sind die Handschellen und so.
Ja.
Und dann die so. Ja, könnte man schon Nummern draus bauen.
Regina fragt, mit welchem Alter hast du angefangen zu zaubern? Das haben wir schon mit 14,
war
das?
Genau, mit 14 war der erste öffentliche Auftritt.
Dann haben wir Daniel fragt, wenn man als Gastkünstler auf der AIDA ist, in welcher Kabine wird man dann untergebracht?
Okay, Daniel, das ist eine sehr präzise Fragestellung. Ja.
Wo bist hast du auf der AIDA gezaubert?
Ja, habe ich.
Ach so, wo warst du untergebracht?
Ich hatte eine.
Interessiert mich jetzt auch.
Eine Balkonkabine.
Echt?
Ja.
Oh, geil.
Nee, also, man lebt da nicht schlecht. Ja. Nee, deswegen, also, ich war vorher nie auf Kreuzfahrtschiffen und dann wurde ich da irgendwann mal so, wurde ich einmal gebucht und hatte eine richtig gute Zeit. Also das Publikum war toll, die Leute waren alle gut drauf, ich hatte richtig Spaß auf der Bühne. Es war richtig eine geile Zeit.
Willst du nochmal machen oder ist jetzt?
Ich habe das seitdem noch ein, zwei Mal gemacht.
Bist du aber auch viel unterwegs dann, ne? Weg von der Family wahrscheinlich?
Ja, ich fahre nie länger als so 5 bis 7 Tage Reisen mache ich. Mhm. Und manchmal packe ich dann meine Kleine auch ein, damit muss ich gar nicht auf sie verzichten und wenn, dann bin ich nur 5 Tage weg. Also es geht eigentlich ganz gut.
Ist es anstrengender, weil du dann eigentlich ja wahrscheinlich immer das gleiche Publikum hast, oder? Die erwarten dann noch wahrscheinlich jeden Tag oder machst du da, wie viele Shows machst du da?
Ja, schlimm ist nur, dass du nicht fliegen kannst. Also wenn mir das passiert, wie live im Fernsehen, weißt du, der Trick verkackt und dann willst du dich einfach nur in deiner Garderobe vergraben und dann gehst du am nächsten Morgen ins Buffet und alle so, ja, da war aber gestern keine Glanzleistung, ne? Da
muss man, ja. Tom fragt, was ist die beste Spielkartenfirma der Welt?
Puh, okay. Vermutlich Bicycle, also USPC Playing Cards. Katamundi ist auch sehr gut. Das ist wieder sehr, sehr, sehr nerdiger Talk.
Hast du nicht auch eigene Spielkarten?
Ich habe auch eigene Spielkarten, genau. Die habe ich auch irgendwann mal mühevoll designen und drucken lassen. Die sehen so aus, wenn man den Namen MW, also Mark Weide, wunderbar spiegeln kann, sodass du die Spielkarten so und auch so halten kannst. Ja. Ah, guck mal.
Das sind die Tricks, die funktionieren.
Ja, genau.
Das
sind.
Was ist Ihr berühmtester, bekanntester Zaubertrick?
Vermutlich der Weltmeistertrick mit dem T-Shirt. Wobei ich fast sagen würde, weil ich habe so einen Trick gemacht mit einem Würfelbecher mit Jürgen von der Lippe und Thorsten Sträter. Und den habe ich hochgeladen und wurde irgendwie 10 Millionen Mal angeklickt. Und ganz viele kommen in die Shows oder sprechen mich auf diesen Trick an. Mhm. Also ich werde fast öfter auf diesen Bechertrick angesprochen als aufs T-Shirt. Von daher, also, vielleicht auch der Bechertrick.
Marco fragt, würdest du dich nochmal für die FISM, was immer das auch ist,
FISM anmelden? Ja, FISM muss man kurz erklären, steht für Federation International Society of Magicians. Mhm. Ja. Ja, ich habe mir das nicht ausgedacht. Also wenn jemand FISM sagt, dann ist das die Weltmeisterschaft im Zaubern. Und ja, ich hatte vor, nochmal teilzunehmen. Bisher, ich habe immer so hart mit mir gerungen, weil ich hatte im letzten Anlauf nochmal mitgemacht und habe dann bei den deutschen Meisterschaften und bei den deutschen Vorentscheidungen habe ich Preise gewonnen und hätte wieder mitmachen können. Aber ich habe dann kurz vorher gesagt, ich fühle mich nicht bereit dafür. Mhm. Weil es, als ich 2018 mitgemacht habe, hatte ich keine Tochter, da hatte ich keine Verpflichtungen und ich konnte mich nur auf diesen Trick konzentrieren. Ich habe alles andere liegen lassen. Jetzt kann ich das nicht. Ich habe einfach zu viele andere Baustellen. Mhm. Ich möchte für meine Familie, für meine Freunde da sein. Ich habe Shows im Theater. Ich kann gerade nicht 100% meine Aufmerksamkeit auf diese eine Weltmeisternummer legen. Und deswegen habe ich gesagt, die Hürde zu verlieren ist zu groß. Auch wenn ich nur den zweiten oder dritten Platz mache, was unfassbar gut wäre bei einer WM, würden die Leute sagen, ach guck mal, der hat nachgelassen. Ja. Das wird dem Ganzen irgendwie nicht gerecht und deswegen habe ich es gelassen.
Versuch's mal mit dem Fuchstrick.
Ja,
Lina fragt, in welchem Hogwarts-Haus bist du?
Team Gryffindor, würde ich sagen. Wobei von der Haarfarbe könnte ich mehr Draco Malfoy sein. Das wäre dann Slytherin.
Bernd fragt, wann zeigst du nochmal den Trick, mit dem du Weltmeister geworden bist?
Guck mal, es ist ein ewiger Kreislauf.
Ja,
Zeigst
du den nochmal irgendwo? Ist das zu kompliziert, um den nochmal auf der Bühne?
Nee, den kann man ruhig schon nochmal ausgraben, schon nochmal machen. Ich habe vor, ihn ins Programm bald einzubauen, weil ich das ein paar Mal gefragt wurde. Also ich glaube, ich werde ihn wieder so in 2-3 Monaten mit ins Live-Programm reinnehmen. Ja.
Celia fragt, wie kam es dazu, dass du Magier geworden bist? Haben wir David Copperfield?
Genau. Ja.
Falak fragt, was war dein erster Zaubertrick?
Boah. Ich glaube, so ein Gummiband, das du von zwei Fingern auf zwei andere hast springen lassen. Also so ein kleiner Taschenspielertrick. Machst es auf zwei Finger drauf und dann springt das rüber. Ja. Und zack, zack. Fand ich damals unfassbar toll.
Solltest du auch nochmal ins Programm aufnehmen.
Ja.
Wie läuft eine Zauberei-Weltmeisterschaft ab? Haben wir auch schon grob umschrieben, ne?
Genau, ja.
Mit den
verschiedenen Sparten. Es ist eine Jury da, die das bewertet. Es gibt verschiedene Wertungskriterien, also wie innovativ der Trick ist, wie sauber der ausgeführt ist, wie unterhaltsam der Trick ist, ganz viel, was gewertet wird. Also es ist einfach nicht nur so Kartentrick toll, sondern die achten auf total vieles, auf dein Wording, auf deine Schlagfertigkeit, auf wie du gekleidet bist, Umgang mit dem Publikum, ganz viel wird da reingewertet. Und da sitzen 8 Jurymitglieder, die sind Experten aus verschiedenen Branchen und Bereichen und die schreiben diese Wertung am Ende zusammen und danach bekommst du eine Punktewertung und danach richtet sich dann der Preis.
Und die meisten Asiaten zaubern Schafe und rote Tauben. Celine fragt, meine Begleitung war schon einmal bei einer Show von dir und hat erzählt, dass du deine Schuhe unheimlich gut wieder herzaubern kannst. Hast du einen Tipp, wie man einen verschwundenen Schuh wiederfindet? PS, wir arbeiten an einer Grundschule.
Sehr gut. Das wäre so ein bisschen die Aschenputternummer, ne? Also passe ich in den Schuh rein. Dann warst du, Celine, wo bist du? Da. Dann wart ihr aber auch kürzlich erst da, oder? Wo warst du? Solingen. Ah ja, okay, ja, schön. Cobra, ne? Das war das Haus Cobra. Ja, für alle, die nicht an dem Abend in der Cobra waren. ich lasse meinen Schuh mehrfach auftauchen. Mhm. Und der erscheint immer wieder an anderen Orten. Und die Leute bekommen aber nie mit, wann er verschwindet. Und das ist irgendwie schön, um den Leuten mal so vor Augen zu führen, dass, obwohl sie schon wissen, was auf sie zukommt, sie sich trotzdem davon täuschen lassen. Und aber den idealen Tipp, wie man jetzt die Schuhe in der Grundschule findet, habe ich leider auch nicht. Ja, wär gut gewesen, ne? So ein Lifehack, aber.
Damit verdienen nämlich wir unser Geld.
Da wäre ja auch Schuster ein super Beruf gewesen, oder?
Marc, vielen Dank, dass du da warst. Wir sind schon am Ende angekommen. Wenn jetzt jemand sagt, ey, ich will Marc gerne nochmal sehen, du bist mit Magier des Monats auf Tour.
Richtig.
Und du spielst am 7.10. in Leverkusen. Warum hast du dich bei all den Städten hier für Leverkusen entschieden?
Ist das hier so eine Hassstadt, oder was?
Ja.
Oh, Marco, das kann man aber sehr impfbrünftig, fandst du nicht auch?
Leverkusen sucht gerade, also Bayer sucht gerade eine Fläche, wo sie Sportplätze bauen können. Kannst du die nicht herzaubern?
Okay. Ich wusste gar nicht, dass sie das hier so... Ja,
das ist so politisch
mit. Ja, das ist ja so... Okay.
Jetzt hitzt das richtig auf, ja.
Ja, ich wurde dort engagiert, aber ich bin käuflich. Also
ja, schön auf andere schieben.
Ich kann auch gerne nach Monheim kommen. Okay.
Du bist im Scala-Club, ne?
Wie viele ich bin im Scala-Club in Leverkusen. Ich glaube, das ist eine recht überschaubare Größe. 250, 300 Leute, sowas.
Ja, Bürgerhaus Baumberg können wir auch machen, das ist genauso. Berliner Aula hier hat 600, 500.
Ja.
Also da haben wir Möglichkeiten.
Ah, okay. Na, wenn ihr alle kommt, dann haben wir schon mal 100 Leute drin.
Ja, das siehst du.
Ist auch schon, ja, nee, also...
Warst du doch schon mal in Monheim?
Ich war schon bei euch in Monheim.
In Baumberg, im Bürgerhaus.
Weißt du gar nicht mehr?
Das war...
2019.
2019? Ja. Das weißt du noch? Das weiß ich nicht mehr. Ja, also
überleg dir noch schon. Mal.
Dann komme ich.
Erholung wird Zeit.
Ja, stimmt, du hast recht. Es ist ja schon ein paar Jahre her. Nee, gerne. Also ich kann immer nur so ein bisschen suggerieren, vorschlagen. Mhm. Natürlich am Ende bucht die Agentur und das Theater bucht mich ja dann irgendwo rein. Aber ich versuche natürlich immer überall zu sein. Also ja, Leverkusen bin ich. Ich bin im Norden. Ich bin im Osten unterwegs. In Köln, in Düsseldorf, in beiden Städten. Damit ich keinem auf die Füße trete.
Ja.
Also überall, ja. Und bald auch vielleicht in Monheim.
Ja, sehr gut. Dann vielen, vielen Dank. Danke, Marc, dass du dir Zeit genommen hast.
Unbedingt.
Viel Erfolg bei der Tour mit allem, was du jetzt machst. Danke, dass du Zeit genommen hast für den Abend, dass du hierher gekommen bist.
Es war eine super spannende Erfahrung. Ja. Vielen Dank an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um das Erlebnis hier mitzumachen. Ich hatte eine gute Zeit.
Dankeschön. Alles Gute weiterhin. Vielen Dank. Dankeschön.